Geliebte Freunde guter Getränke, guter Bars und gut aussehender Bartenderinnen.
Winter is coming.
Wer ist coming?
Winter.
Winter is coming, ja. Uns fehlt heute ein wenig der Elan. Wir sind sozusagen, unsere Betriebstemperatur ist nicht erreicht und Herr Bauer schmunzelt schon, wie ich diese geniale Brücke wieder geschlagen habe. Sie hat mich gerade selber ereilt. Das Thema Temperatur soll heute sich wie ein roter Faden durch diesen
Irgendwann hinten drin
bildungsprägenden
hast du
Podcast
die Bilder
ziehen.
gekreuzt.
Ja, ne?
Ja.
Ja, aber ich finde sie ganz gut. Das mache ich
Ja.
übrigens öfter. Wir haben festgestellt, dass wir einen Zuhörer haben. Wir haben, ehrlich
Ja,
gesagt, wir haben
mindestens
festgestellt,
einen
wir haben
Zuhörer.
einen, aber wir haben sogar ein paar mehr, weil es gibt Menschen, die kommentieren auf unserem Blog. Das freut uns.
Es
Und
gibt Menschen, die erkennen uns auf der Straße, wenn man ihnen den Namen
das
sagt.
wurde gerade auch schon. Wir gehen durch Hamburg Straße und ach hier, Matthias Bauer, Bildungstrinken.
Bildungsträger.
Ja, das freut mich ja.
Ja,
Ich habe
schön.
gesagt, in einem Jahr ist ja mein Bund darunter. Ist ja immer durch. Ist ja nicht mehr Trinke am Praktikum,
Wir
sondern
sehen uns übermorgen auf dem WCB.
genau. Aber uns hat sogar jemand eine E-Mail geschrieben. Das war, jetzt muss ich nochmal nachfragen.
Matthias Ingelmann aus Bamberg hat uns
Genau.
geschrieben. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Kulturradio-Dings hier.
Ist das so? Ja,
Ja,
stimmt, ja,
ne?
finde ich,
Ja.
ja.
Ja, und der Ingelmann aus Bamberg schreibt:
Herr Ingelmann, der Musikwunsch ist
Genau, wir spielen Ihre Wünsche.
die Schifffahrtswellen. Also, das ist nochmal auf NDR 2, NDR Info, die wäre
NDR
es auf NDR
Info, ja.
Kultur oder so.
Es geht beide. Und ich
Ja,
glaube, die
aber
gehen
die
beide auf
so ein
so
bisschen.
Laberkanäle.
Ja, egal. Aber nein, wir haben uns sehr gefreut über diese E-Mail.
Vor
Und
allem, weil sie ein Thema betrifft, das wir sowieso schon mehrmals angesprochen
genau,
haben.
zum einen
Das ist eine
hat er uns
gute.
seinen Gefallen ausgedrückt, das schmeichelt uns natürlich auch, aber
Ja.
zum anderen hat er gefragt, ob wir nicht mal über Eis reden könnten.
Ja.
Recht hat der Mann. Das können wir tun. Wie gesagt, heute mit, wir versuchen uns hier, ich oute uns, wir waren bei Starbucks.
Aber nur für Tee
Nur für Tee, weil wir
und
keinen Tee im
Kuchen.
Lillior haben. Ich habe jetzt, ich habe zum glaub, zweiten Mal in meinem Leben, ich wusste, das ist Chai Latte. Also ist ein bisschen süß, aber würzig, so passt für die Erkältung.
Ja.
Ja.
Gibt es dann auch von anderen Anbietern mit weniger süß?
Okay, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier sozusagen bei der fröstelnden Eisfolge mit Tee gut ausgestattet
Jawohl, ja.
und wollen reden über Eis.
Zu diesem Zwecke, wir haben ja eine Reihe von Eisformen präpariert. Wir
Die
haben
habe ich jetzt zufällig aus dem Schrank
Stoßbücher
gezogen, genau.
präpariert. Sag ich doch.
Ja,
Sie
logisch.
lagen da, bevor wir also, ne?
Ja, ich tue mal so, als wäre ich vorbereitet wäre, ja.
Wir haben über die Zeit, die wir uns kennen, mehrmals über Hoshizaki diskutiert.
Genau, und jetzt
Und
werden
ich
wir
habe
das
mir
sozusagen in der Reihenfolge ordnen.
extra sogar noch Eiskugelformen, nicht Eiswürfelformen, mitbringen lassen, um das auch zu Hause nochmal ausprobieren. Also
Ja.
verschiedene Eiskugelformen.
Das würde mich jetzt nämlich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo unser Lieblingshörer aus Bamberg jetzt, ob er gewerblich oder privat trinkt. Gewerblich trinken. Ob er vielleicht eine Bar macht
Da könnte ich
oder
mir einen neuen Job vorstellen,
genau. Was denn wäre Beruf gewerblicher Trinker?
Ob das Arbeitsamt einen Gründungszuschuss gibt? Ich möchte mich als Trinker selbstständig machen. Wow.
Da, ja, egal.
Das war meine
Da
Frage.
tun sich ganz neue Dimensionen
Abgründe.
auf.
Oh, welchen? Abgründe.
Ja, super. Auf jeden Fall jetzt würde ich nämlich tatsächlich mal den Matthias hören, weil der Matthias ist ja, wie er sich selber nennt, Trinkerpraktikum?
Eine Ausbildung.
Eine
Praktikum klingt
Ausbildung.
immer
Ja, das stimmt. Das ist
so,
so
naja.
kurzfristig. Nee, du meinst das ja ernst. Das ist was
Das ist
Echtes.
kurzfristig und unbezahlt und so.
Genau,
Man wird die
schlecht
ganze Zeit
und
schlecht
jetzt mit
behandelt.
Mindestlohn und so. Nee, war auch nicht
Nee, nee.
mehr. Jetzt werde ich beinahe was gesagt, aber nee, das ist auch zu weites Feld. Mindestlohn
Oh,
reden, weil das wird ja
that's
ein
not gonna.
Unternehmerpodcast.
Wie war das nicht über Politik, Krankheit und. Nee, nicht
Egal.
Sport. Irgendwas
Ich nie
anderes.
über Sport, wie man sehen
Politik,
kann.
Religion und Krankheit.
Ja, auf jeden Fall würde mich interessieren, da du ja zu Hause mixt, wie machst du denn dein Eis? Wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Eismaschine nutzt du? Wie hast du denn zu Hause umgebaut?
Also unsere Wohnung gegenüber wurde vor ungefähr einem Jahr frei und die habe ich dann komplett mit Hoshizakis vollgestellt. Habe mir dann aus
Jetzt
Lego
zum Punkt. Nein, nein,
Mindstorms
nein,
eine
nein.
direkte Eispipeline in meinen Mini-Gefrierschrank gelegt
Ich
und bin
verstehe.
damit eigentlich ganz zufrieden. Das hat jetzt auch knapp sechsstellig nur gekostet, also auch affordable. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einen Kühlschrank mit Eisfach zuerst gehabt. Dann auf einen, also nein, zuerst hatte ich einen Kühlschrank und einen Eisschrank. Der ist jetzt im Umzug erstmal ins Lager gewandert und wurde durch einen Kühlschrank mit Eisfach ersetzt.
Ist jetzt ein hoher sozusagen und ein Eisfach
Ja,
oben.
erst war so ein kleiner mit so einem Mini-Eisfach. Das war nicht so geil, weil du halt
Das
irgendwie
hilft ja
zwei
natürlich
Formen
nicht.
reinkriegst. Jetzt haben wir halt einen größeren mit so der Hälfte Eis.
Ja.
Das ist ganz gut. Und da ist einfach dediziert nur für Eiswürfel. Und dann diverse Formen drin. Ich meine, ein paar stehen auch hier. Hier diese schönen Ikea. Ich habe ihren Namen wieder vergessen. Sie hatten irgendeinen ganz prägnanten Namen, aber...
Gibt's die wieder?
Nein, die gibt's nicht wieder.
Okay, weil ich habe, wie gesagt, die auf werden vier. Bei mir immer weniger.
Ja.
Ich glaube, ein paar habe ich dir mal geschenkt.
Genau, ja. Da habe ich die nämlich her.
Ja, es gab mal, also im Lyon machen wir nach wie vor, es geht darum...
Diese große...
Genau, Eiswürfel in der ersten Form würde man wahrscheinlich mit Eiswürfelform machen.
Genau.
Und wobei man das nicht muss. Es gibt zum Beispiel eine lustige, habe ich gesehen.
Die mit der Tiefkühlbox da.
Das auch, aber der hat es am Anfang, der auf den kommen wir dann nochmal, aber der hat das am Anfang mit Luftballons gemacht. So eine Art Wasserbomben. Dann hat man so eine Art Eisbälle, aber es ist ein bisschen eierförmig. Aber es geht auch.
Ja, da kann man auch so riesige Eisbälle.
Genau, machen. Ja, aber je nach Farbe. Aber ja, man kann so, so wie Wasserbomben und dann kann man die einfrieren.
Das ist übrigens ein Good Point. Man kann natürlich auch so Formen aus beliebigen Materialien bauen und da quasi so einen Luftballon reinstecken oder irgendwas aus flexiblem, lebensmittelechten Material. Man kann beliebige Eiswürfelformen machen.
Ja,
wie geil ist das denn?
Jetzt, ich sehe schon den physikalischen Teil in deinem Kopf.
Oder also alle Menschen, die so 3D-Drucker haben und Latexmilch, können viel Spaß haben.
Oha. Aber es geht darum, wie gesagt, Eis ist natürlich ein... sehr wichtiger Bestandteil beim Bildungstrinken. Ja. Sprich, die meisten Getränke brauchen wir natürlich gekühlt und oder gemischt und dafür ist in der Regel Eis notwendig. Nicht immer, aber im großen Teil. Zu Hause das zu machen, ist, glaube ich, ähnlich wie Matthias das macht, dass man in irgendeiner Form, entweder geht man in den Supermarkt, kauft sich diese nicht so lobenswerten, meistens zu kleinen Eisformen. Das sind dann eher so Mini-Eiswürfel. Das funktioniert alles nicht.
Oder man kauft sich gleich an der Tanke Eiswürfel.
Oder man kauft an der Tanke. Wobei ich da teilweise manchmal gar nicht schlecht finde, weil die dann...
Nee, das Problem ist vor allem der Transport, ne? Genau. Das taucht meistens schon auf dem Weg. Das ist halt, wenn man direkt neben der Tanke wohnt, super.
Du hast kein Kühlfahrzeug.
Ich habe gar kein Fahrzeug. Das wäre immer noch was zu driven.
Dauer. Also
ein Carsharing extra für so Kühlfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, ist ja ganz geil.
Auf jeden Fall, geht es in den meisten Fällen wahrscheinlich so, dass man sagt, ich räume mir einen Teil in meinem Frostfall los und da fängt es nämlich schon an. Das heißt, fängt schon an, aber da ist so zum Beispiel, Eis nimmt halt relativ gut Gerüche und Geschmack
auf.
Das heißt, wenn man muss ein bisschen überlegen, was noch so im Froster oder da gerade so frisch reingeht, so vor sich hin odört. Und
es lohnt sich möglichst abgeschlossene Schubladen zu haben und so.
Ja, oder nochmal, also vielleicht wenn es mal auf ist, meist schmeckt man es nicht, aber nur, dass man mal drüber nachgedacht hat, Eis nimmt relativ schnell, finde ich, Geschmack von seiner Umgebung an.
Kann man sich aber auch so nutzen machen?
Das habe ich auch schon mal in der einen oder anderen gewerblichen Bar sozusagen rausgeschmeckt.
Mhm,
ich
denke,
wo kommen denn diese Eiswürfel? Wie ist denn eure? Würde sich doch mal das Gesundheitsamt
interessieren. Ja, da kann man sicherlich auch Spaß mit haben, wenn man es absichtlich macht.
Wie gesagt,
und das für zu Hause, ist, ne, die nehmen auch echt viel Platz weg. Ne? Also,
und sie nehmen viel Platz weg.
Ja. Also mit so einem kleinen Eisfächlein in so einem halben Kühlschrank kann man echt nicht so große Sprünge machen, wenn man irgendwas anderes noch außer Eis da drin haben will.
Das ist für zu Hause tatsächlich schwierig. Ich würde mir für zu Hause, also ich muss gestehen, ich selber habe zu Hause, ich habe seit einiger Zeit tatsächlich eine kleine Homebar, also einen Wagen, auf dem Flaschen stehen, sozusagen. Ich habe das jahrelang nicht gehabt. Ich habe ja... Also das habe ich, glaube ich, seit 2 Jahren jetzt. Vorher gab es nie Bedarf bei mir. Ich wollte auch, also wir haben schon zu Hause Alkohol getrunken, also Wein, wenn Freunde zum Essen da
waren. Wenn die so eine Bar gehört und du wohnst nicht so weit weg, dann ist so eine Homebar auch irgendwie nicht das
Trinken. Ich hatte dann immer 1, 2 Flaschen auch nie so richtig und jetzt haben wir dann doch auch zu Hause, man kann, also ich könnte jetzt so eine kleine Auswahl servieren, ich könnte ein paar Drinks machen, wobei ich zu Hause dann immer eher der, wenn jetzt keine Cocktailparty auf dem Programm steht, sondern man hat Gäste zum Essen, dann bin ich schon eher der Purtrinker. Vielleicht auch ein bisschen faul. Also jetzt Zitronensaft pressen und all sowas.
Das ist auch mal eher selten. Das ein Problem. Also frische Zitronen.
Dann eher so nach dem Essen ein Padovani oder ein Negroni davor oder immer. Oder
ja,
so ein Tonic. Also mittlerweile eine kleine Auswahl, 3, 4 Gins und 2 Tonics.
Martini geht auch immer.
Martini kann man sowas, das sind alles so in Manhattan, viel dann auch auf Eis, Gimlet. Also noch nicht dann zu Hause auch mal seltenst, aber auch servieren kann.
Wobei jetzt natürlich der Barcard an sich ist ja das einfache Teil mit den Spirituosen. Das Problem ist ja auch da das Backoffice. Und da muss ich ja sagen, der
nennt man Küche, oder?
Ja, wenn man. Nein, Küche ist doch so ein altmodischer Begriff. Nein, ich möchte fast sagen, dass der ernsthafte Bildungsträger sich wirklich so einen kleinen Eisschrank zulegen sollte oder könnte.
Ich glaube,
das ist ein bisschen.
Genau. Also wenn man das, nee, ich glaube, darum geht's ein bisschen. Ich bin gerade auch bei mir am Umräumen sozusagen.
Wir sind. Ich habe den ja noch im Lager stehen. Ich bin echt kurz davor, den wieder reinzuholen. Nur ja. Für Eis, für Drinks.
Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Eis zu Hause braucht, dann, also wenn man wirklich, wie gesagt, das Problem ist, normaler Gefrierschrank, A, zu klein, so einfach. Ja. Und dann die Geruchsentwicklung. Wenn man wirklich für zu Hause ein bisschen sagt, ich mache mir Spaß, ich will nicht nur außer Haus trinken, sondern auch zu Hause, dann geht's wenig um. Also einige Gäste fragen mich, was kostet denn so eine Eismaschine?
Ja, einige Gäste.
Stimmt, da war Herr Bauer auch dabei. Aber nein, das ist ja auch okay. Und dann gibt's zum Beispiel von Hoshizaki, über die wir schon oft geredet haben, ein Eismaschinenhersteller aus Japan, der eigentlich sehr bekannt ist für seine Qualität und für gute Eiswürfel, für große Eiswürfel, über die Form der Eiswürfel reden wir gleich.
Ich sag mal nochmal, in gewissen Kreisen gut bekannt ist.
Genau. Die bieten ein Modell an, das ist relativ klein und kostet irgendwie so um die 1000 Euro. Ist jetzt natürlich nicht geschenkt. Es gibt auch ganz viele andere Anbieter von Eismaschinen. Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Ich weiß, dass es deutlich günstigere Modelle für zu Hause gibt. Ganz andere Modelle, die eher dann so sind mit, man hat einen Wassertank und irgendwie gibt es da so ein Friermodell. Ja. Und das sind also, dieser kleine Anbieter ist schon, das kommt halt dann ein bisschen zusammen. Man hat also, man muss einen Wasseranschluss haben, Abfluss. Das ist wie eine Waschmaschine im Prinzip.
Die Betriebskosten sind auch nicht zu verachten.
Wenn man das fachlich korrekt machen will, was lustigerweise bei einigen Bars sehe ich, dass immer nicht fachlich korrekt gemacht wird. Und ich habe das auch schon sogar bei Fachhändlern gesehen. Man darf Eismaschinen, muss man so anschließen, dass der Abfluss nicht mit dem Abfluss verbunden ist, sondern der muss sozusagen offen sein. Der muss einfach
raustropfen.
Es muss ein Tropfen, es muss Luft dazwischen sein. Es muss sozusagen ein Trichter sein mit einem Großverschluss.
Warum ist das?
Damit die Keime aus dem Abfluss nicht in die Maschine kommen können. Das ist ein Hygienestandard, der Pflicht ist, auch von Seiten der Gesetzgebung, den man seltsamerweise in einigen Bars, wo man nochmal so eine Einbaumaschine sieht, manchmal hinter der Bar, was wir zum Beispiel im Lyon nicht machen, weil das wäre auch ein Grund, der gegen zu Hause spricht, aber für mich auch gegen hinter die Bar. Die entwickelt natürlich ein gewisses Geräusch. Ja. Zum einen der Kühlprozess selber, wenn sie läuft, je nach Anbieter, ist nicht gerade ruhig. In dem Moment, wo Eis... Also wo eine Produktion, eine Ladung Eis fertig ist und sie sozusagen abtaut und nach unten fällt, ist es relativ laut. Und das passiert halt jede Stunde ein, zwei Mal.
Also vielleicht nochmal dazu sagen, wie die Dinger funktionieren. Da sind so kleine Düsen drin, die Formen so nach und nach aufbauen. Und irgendwann wird es, also während, das wird Lage für Lage aufgetragen quasi.
Es ist eigentlich sehr, sehr langsam. Ja, das heißt, der Würfel wird Lage für Lage aufgetragen, richtig, in der Regel bei den meisten Anbietern. Dann irgendwann ist sozusagen diese, das ist eigentlich wie eine Eiswürfelform, die umgedreht ist. Die Eiswürfelform, da spritzt immer, bewegt, also das Wasser wird immer so, es ist eiskalt, aber das noch nicht gefroren.
Sofort fester.
Genau, und innen drin, diese Eiswürfelformen sind gefroren, dann spritzt da immer das Wasser rein, da bleibt ein bisschen was hängen und friert. Der nimmt immer wieder das Wasser und spritzt das immer wieder rein und friert immer mehr. Immer irgendwann eine dünne Schicht nach der anderen. Irgendwann ist sozusagen dieser Eiswürfel fertig und dann geht da drin ein kleiner Heizdraht. In der Regel wird da kurz beheizt, dass sich das löst aus dieser Form und dann fällt diese ganze Platte Eis runter.
Dann macht es einmal Klickerradons.
Je nach Größe der Maschine macht das dann halt Klang oder lauten Klang. Wenn man das so in seine Wohnung einbaut, da könnte man Probleme bekommen mit seinem Lebensabschnittsgefährten oder Gefährtin, weil es hat nämlich durchaus, weil das läuft, darüber muss man sich im Klaren sein, 24 Stunden am Tag.
Die kann man nicht mal eben so ausschalten und wieder anfahren.
Das ist ja das Problem, wenn man die ausstellt, bis die dann wieder auf Kerntemperatur, schmeißt man am Anfang, ich sag mal, einige Eiswürfelladungen weg, weil die noch nicht richtig kalt waren, die sind dann noch nicht perfekt.
Und der Energieverbrauch ist auch nicht zu verachten.
Das Energieverbrauch ist relativ hoch, dann erzeugt das relativ gut Wärme für die Größe des Geräts. Also man kann dann durchaus mal die Heizung auslassen.
Und das dann amortisiert sich das.
Ja, genau, amortisiert sich. Und dann ist man tatsächlich an dem Punkt, wie gesagt, ich hatte ja schon öfter angefangen, gesagt, Mensch, ich hätte gern, was kostet diese Eisballmaschine aus dem Boilerman? Das finde ich alle super.
Klar,
Eisball. Toll. Ist noch größer, die ist auch schon richtig laut. Das ist schon, hat auch schon die Größe einer Unterbauwaschmaschine. Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn ich
die haben ja welche, die sogar so groß sind wie so ein hoher Kühlschrank.
Ja, aber diese Hoshizaki unten, zum Beispiel mit den Eisbällen, da gibt es nur eine
Form. Das ist so ein Unterbauding.
Das ist wie eine, ich sag mal, wie eine quasi Geschirrspülmaschine. Ja. Zu Hause. Und da, wie gesagt, das ist laut. Mhm. Und das fällt halt 24 Stunden am Tag. Jede Stunde kommt eine Ladung oder alle halbe Stunde. Ich glaube, bei den Bällen dauert es ein bisschen länger wegen der Größe. Mhm. Und das ist laut und eigentlich unpraktikabel. Also wenn man für zu Hause mein Trick oder mein Vorgehen wäre, wenn man das wirklich perfektionieren würde und sozusagen der Bildungstrinker mit dem gehobenen Angebot an der Homebar. Dann geht es natürlich zum einen an die Auswahl der Spirituosen und an die Sorgfalt bei der Auswahl der ganzen anderen Zutaten, frischeste Säfte, dies und das. Und dann muss man sich ein Augenmerk aufs Eis legen. Und da würde ich empfehlen, tatsächlich, wie von dir gesagt, vielleicht so ein kleiner Frosterschrank, den man nur fürs Eis hat. Der wird auch seine paar Euro im Monat Strom ziehen, aber das ist, glaube ich, die beste Methode. Mhm. Und was ich dann empfehlen würde, ist, sich mit seiner Lieblingsbar gut verstehen.
Und sich einfach Eis mitnehmen.
Genau. Und einmal im Monat oder zweimal im Monat dann mal höflich anfragen, ob man mal so eine Ladung gutes Eis mitnehmen darf. Und die wenigsten, wenn man sich da anständig benimmt und dementsprechend verzehrt wahrscheinlich. Und die Kombination aus beiden ist natürlich noch besser.
Zwei Kugeln Eis.
Genau. Genau. Zwei Kugeln Eis, 80 Cent.
Ja, was natürlich auch ganz praktisch ist, wenn man wirklich quasi den Raum zum Verschenken dann hat, also wenn man so ein Ding hat, so einen Frosterschrank, dann kann man natürlich auch eine Schublade nur für gefrostete Gläser und so vorsehen und kann sehr fancy Homebar machen.
Genau, das ist natürlich auch gefrostete Gläser. Ja. Also das wäre, glaube ich, wirklich, ich kriege öfter, wie gesagt, Anfragen für Eismaschinen. Ich kann mir immer davon abraten für zu Hause, weil es, wie gesagt, aufwendig ist. Man muss sie immer laufen lassen. Die müssen halt sozusagen auf ihre Betriebstemperatur kommen. Die müssen richtig durchkühlen. Das dauert einen halben Tag oder einen Tag, bis sie ordentlich Eis produzieren. Und dann läuft das halt da und dann weiß man gar nicht, wohin. Weil das Problem ist dann, die produzieren und werfen das in den sogenannten Auffangbehälter. Mhm. Der ist in der Regel die Hälfte von dem, was die Tageskapazität ist.
Oder so. Ich glaube, die kleine Maschine
macht 20 Kilo am Tag.
Dann braucht man nicht
der produziert 10 Kilo am Tag. Ja. Wenn ich das dann länger drin lasse, dann ist dann so ein Melder, dann schaltet der sich ab.
Aber bleibt
ist das da drin und dann der Auffangbehälter darf nicht gekühlt sein, sonst würde das zusammenkleben.
Das ist klar.
Also der ist nur isoliert und es bleibt immer so bei 0 Grad und dann fängt das Eis langsam an zu schmelzen. Dann wird das Eis nicht mehr so schön. Das ist also der ursprüngliche Gedanke, diese großen Eiswürfelzaun, die man so toll findet aus der Bar, das geht dann alles wieder nach hinten. Mhm. Also meine Idee wäre wirklich ähnlich, wie Herr Bauer hier vorschlägt, zu sagen, lieber einen guten kleinen Frosterschrank kaufen. Wenn man möchte, kann man noch ein paar Gläser einfrieren und man hat seine 2-3 Sorten Eis. Dann kommen wir zu der Eiswürfelform.
Da gibt es jetzt viel Variation. Also allein was jetzt hier auf dem, also natürlich kennt man irgendwie Eiswürfel, klar.
Genau.
Der Namensgeber. Genau. Da haben wir diese schöne große IKEA-Form, deren Namen mir immer noch nicht einfällt. Ja.
Es ist ungefähr, diese Eiswürfel sind ungefähr 4,5 mal 3,5 oder so Zentimeter. Ja. Oder oben 4 und 4 oder irgendwie sowas.
Da kann ich nachher noch ein Bild von.
Ja. Und das würde ich für zu Hause immer empfehlen. Ich würde mir irgendwas, was Großes suchen.
Was so zwischen
4, 5, 6 Zentimeter. Mhm. 6 wird manchmal schwierig, passt bei einigen Tumblern schon nicht mehr. 4 bis 5 ist meist ein Idealmaß, das passt fast immer. Kommt auf die Art der Gläser, die man zu Hause hat, kann man dann ja messen. Wenn man,
im Longdrinkglas kriegst du das halt nicht rein.
Da passt es nicht rein. Ja. Aber es geht ja erstmal um, warum diese Sorgfalt beim Eis. Ich glaube, richtiges Eis hat sehr viel mit einem guten Getränk zu tun. Mhm. Und ich glaube, wenn es 2 Dinge gibt, wo man sagen kann, in meinen Memoiren oder was später auf meinem Grabstein steht, könnte stehen, seine Drinks haben immer nach Alkohol. Man hat den Alkohol rausgeschmeckt.
Und das Eis war
gut. Das ist mir wichtig. Und der hat immer sehr viel Wert aufs Eis gelegt. Ich glaube, das ist wirklich...
Das ist eine schöne Legacy.
Das ist das, was in all meinen Bars und immer schon früher mit dem Bonlion und ich auch schon früher am Atlas, da hatten wir zum Beispiel so eine, ich weiß gar nicht, wie die immer hießen. Coldlift sind die guten? Nee, die hießen anders. Scotsman-Eismaschine, das ist so eine Gastro-Eismaschine. Und in den meisten Gastronomien ist immer noch eine Eiswürfelform Vorläufer, die nennt man Hohl-Eis oder Hohlkegel, heißt die, glaube ich.
Ja.
Und zwar muss man sich das vorstellen, das ist ein Kegel, ein zylindrischer Kegel, der ist aber in der Mitte, hat auch wieder so ein Loch, man kann da einen Finger reinstecken sozusagen. Und man muss gar nicht oh Gott sein, weil das gibt einen Grund, warum dass es gar nicht so verkehrt, dass diese Eiswürfel diese Form haben. Ja. Jeder Eiswürfel hat seine Verwendung. Und diese Eiswürfel sind halt für Mixed-Drinks eher schlecht. Die Fläche mit dem Hohleiswürfel bedeutet, also die Form des Hohleiswürfels sagt einfach, wir haben extrem viel Oberfläche, die sich mit der Flüssigkeit umgibt.
Ja.
So ein Eis ist zum Beispiel perfekt, wenn ich ein Restaurant habe und Eiskühler habe, mit denen ich Wein runterkühlen will.
Ja, aber deshalb sage ich, oh Gott, was für Drinks genau. Willst du es eigentlich
für nicht? Für Drinks ist das Gegenteil.
Wegschmilzt,
aber auch da habe ich schon als Barkeeper, wir hatten halt nur dieses Ding.
Wir hatten ja nichts.
Genau, früher. Aber auch da, ich finde, es kommt, wir haben uns dann die Mühe gemacht und gesagt, okay, wir nehmen das immer aus den Eismaschinen, obwohl die sogar dummerweise in der Bar eingebaut haben es in Form gefüllt und dann wieder eingefroren, dass, wenn es schon Dass wir zumindest sagen, okay, die Temperatur von dem Eis wird dann möglichst kalt.
Das ist nämlich auch was anderes, was ich eben noch sagen wollte. Diese Tiefkühldinger, also die haben ja irgendwie, bei einem Stern fängt es an minus 6 Grad, es geht dann runter bis minus 18 bei 4 Sternen und tut kälter. Und diese Eismaschinen oder die Gefrierfläche sind ja meistens irgendwie minus 4 oder minus 7. Ist und so? Die Eismaschinen wahrscheinlich sogar bei 0. Also das ist der Auffangbehälter, darf nicht gekühlt werden, ist ja isoliert, dann werden da so etwa
0 Grad. Der Auffangbehälter ist nicht, deswegen, die sind immer um 0.
Genau, so, und das heißt, wenn man die Dinger da rausnimmt, sind sie quasi schon auf Nullpunkt.
Sie sind halt leicht, ne, wir nennen es genau, wässrig an den Breiten, weil sonst wären sie nicht rausgefahren.
Wenn ich die jetzt nehme und packe die in den Tiefkühler, also im Froster, dann gefriert halt außen dieses Angetaute noch mal kälter, wenn ich es da rausnehme. Ich halt minus 20 Grad kalter, minus 16 Grad kalter Eiswürfel. Ja. Und die brauchen natürlich länger, um wieder auf Schmelztemperatur zu kommen. Das ist schon ganz cool.
Das ist das, was man, es ist immer so lustig, wenn Gäste uns hören, weil man liest das natürlich jetzt öfter.
Das Double Frosted.
Genau, das große Fachwort. Was ist doppelt gefrorenes Eis? Kann man sich mal den Spaß machen. Das ist
mehr gefroren als dein Eis.
Man friert den Eiswürfel einmal ein, dann lässt man den auftauen, dann friert man den einmal ein. Dann gucken die einander und sagen, echt? Man sagt natürlich nicht. Aber grundsätzlich, meine, das heißt Double Frozen. Das, eigentlich wäre das
eigentlich
ja so.
Doppelt
gefroren ist ja, also ist ein ganz dummes Wort, aber es hat sich so etabliert. Das heißt eigentlich in der Barkeeper-Sprache ist das, ich nehme die Eiswürfel, die aus dem gewerblichen Eiswürfelbereiter fallen, weil die fallen nur daraus, wenn er um die 0 Grad angewärmt wird, dann fällt er nämlich aus den Formen.
Genau.
Dann hat dieser Eiswürfel, der, wie gesagt, bei Hoshizaki haben die ungefähr ein Maß von 3x3 cm, das sind schon die größten, die es so. Es gibt noch einmal Cold Draft, die können noch ein bisschen größer, die haben aber in Europa keinen Händler. Das sind so die beiden gottgleichen Maschinen für den
Profi-Barkeeper. Die man sich von Hand importiert.
Genau, also wer hat mal richtig dicke Hose, der holt sich eine Hoshizaki für die Eigentumswohnung in Berlin. Der ist dann ganz weit vorne, da kommen dann mal die Barkeeper und klingeln und holen Eis.
Ich weiß, wovon du redest.
Oder also wie gesagt, wer dann die Cold Draft hat, ist ganz weit vorne. Die haben leider keinen Dealer in Europa im Moment. Ja. Das ist ein großes Problem. Ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr war ich bei Charles Schumann in München und ich kenne das ganze Team da gut und Charles auch und der hat uns eingeladen und da haben wir uns unterhalten. Ich hab sehr gelacht, weil er rief mich erst an und sagte, Herr Harasser ist sozusagen seine linke, rechte Hand, die alles für ihn macht. Ja. Anton ist ein super Typ und er rief an und sagte, Herr Meier, Sie benutzen doch auch diese Hoshizaki aus Japan. Aha. Ist das was? Ich sag, sind für mich die einzigen am Markt, die eine brauchbare Qualität haben und die ist auch sehr anständig. Mhm. Ich sagte, wir müssen nämlich unsere Eismaschine erneuern und so, die ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, war 25 und jetzt hat den Geist aufgegeben. Macht nicht mehr lang. Okay, dann haben wir so ein bisschen über die Techniken und so, alles klar. Und man muss wissen, es gibt bei Hoshizaki der Eiswürfel ist laut, es gibt das Modell L, Maschinen, die das Modell L machen, die machen 32 mm mal 28 mal 28 und dann gibt es das XL-Modell, das macht nur eine Maschine und zwar ist das die große Maschine, die produziert 240 Kilo am Tag, die formt 3,2 mal 3,2 mal 3,2, also 32. Und Cold Draft ist, glaube ich, das Maß 36.
Also das ist jetzt nicht so der Riesen.
Oder 8, also es ist knapp an die 4, es ist größer.
Ja.
Und dann war ich im Sommer bei Charles und Herrn Harasser und beide waren so, komm mit, guck dir das mal an, das ist für ein Scheiß, haben wir gerade neu, geht gar nicht, wen sollen wir anrufen? Die waren also entsetzt, weil wenn man natürlich 20 Jahre lang mit einer Cold Draft arbeitet, und es ist ein Unterschied.
Mhm.
Sind zwar nur 0,8, aber man sieht es, es ist einfach in den Gläsern, man braucht dann automatisch und sagt, jetzt brauchen wir 6 in dem Tumbler, vorher nur 3 und ändert sich natürlich alles so, wenn man so sein Maß hat.
Das Volumen wird ja auch.
Weil auch was hinzukam, ich sag mal, bei Hoshizaki ist es so, dass diese Maße, die da angegeben werden, das sind die Maße des Innenkubus, aber jetzt schmilzt das ja noch ab und fällt rein und dann ist, ich sag mal, 3x3,
also
weiß ich nicht.
Ja.
Und er stand aber mit einem Zentimetermaß, das ist nicht so, ich gebe das zurück, das kann nicht was. Das Problem ist nur, es gibt keinen anderen. Cold Draft. Ich hoffe irgendwann, dass sie nach Deutschland kommen, dann oder nach Europa. Dann ich glaube eine war aus Paris, hat sie jetzt irgendwie eine geholt über Umwege. Und, also es ist schwierig im Moment, aber das sind so die beiden gottgleichen
Anbieter.
Ja. Und die produzieren halt diesen Volleiswürfel.
Ja.
Und der ist für Drinks, glaube ich, für die meisten Drinks, nicht für alle. Da ist er zum Beispiel bei uns in der Bar einfach extrem wichtig, weil im Gegensatz zu diesem Hohleiswürfel, wie gesagt, der ist nicht verkehrt. Wenn man damit in der Bar arbeitet oder irgendwie da rankommt oder die für zu Hause hat, dann vielleicht einfach nochmal einen Froster stellen. Das machen wir aber auch mit den kleinen 3x3 Würfeln. Und dann passiert, dann nennt man das, das ist doppelt gefrorenes Eis, weil man dieses Eis, was dann aus der Eismaschine fällt, nochmal in den Froster setzt, um auf minus 20. Dann hat es irgendwann nach einem halben Tag die, oder wie auch immer, je nach Frosterstärke, die, diese Kerntemperatur und bleibt einfach länger kalt.
Und das ist bei uns, also ich glaube, der größte Feind des Bildungstrinkers ist die Verwässerung. Mhm. Man muss sagen, manchmal ist sie ganz gewollt. Es gibt so Drinks, wo das gut ist. Und es gibt so Drinks, wo das auch wichtig ist und es gehört auch dazu. Also
viele Sachen mit Whisky.
Ja, so ein bisschen Eis. Dann kommt einfach auf das Mengenverhältnis an. Das heißt, Verhältnis von Eiswürfel zu Flüssigkeit. Ich habe auf der einen Seite jetzt, wenn ich so Longdrinks habe oder so, habe ich, ich nehme zum Beispiel die Hoshizaki-Eiswürfel, die sind 3x3. Ich lege dann zum Glas 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht, wie viel reingehen. Genau. Dann gebe ich das Eis, meinetwegen den Gin drauf und das Tonic und dann, je nachdem, wie viel Temperatur auch die Filler haben, wenn die natürlich sehr warm sind, schmilzt es sehr schnell, da kann das beste Eis dann nicht so richtig helfen. Wenn die auch zumindest gekühlt sind, nicht gefrostet, dann hält es ein bisschen länger. Und was wir zum Beispiel am Anfang im Lyon gemacht haben, es gibt noch so ein, zwei Bilder im Netz, das war nur das erste halbe Jahr oder so, weil dann das haben wir nicht mehr geschafft. Mhm. Wir haben Eisstangen gemacht für Longdrinks. Alle Gin Tonics wurden serviert mit einer, es gab bei uns eine andere Form Eis nur für Longdrinks. Mhm. Das war eine Stange Eis, die passte genau ins Longdrinkglas und war knapp so lang wie das Longdrinkglas.
Welchen Durchmesser hatte die?
Das war ein Riesending.
Aber wo ging dann der Drink hin?
Ja, deswegen, man hatte nur an den Seiten Flüssigkeiten, hat man so aufgefüllt. Automatisch, ich meine, das, wenn wir dann mit dem Gin einschenken fertig waren, war das Glas schon halb voll.
Ja.
Und dann hat man noch ein bisschen Tonic an die Seite geplätschert und dann...
Ja, immer so schluckweise nachgeschüttet.
Müsste man immer ein bisschen nachschütten und das war, also das Tolle daran ist natürlich, ich habe weniger Verwässerung, weil ich nicht so viele einzelne, ich weiß nicht, weil die Oberfläche im Ganzen ein bisschen kleiner ist als bei den vielen kleinen Eiswürfeln. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sowas dann habe, wie, was dann sehr populär geworden ist, diese japanischen Eisbälle, die sehr groß sind, die kann man sich so vorstellen, die haben so 6-7 Zentimeter Durchmesser teilweise gehabt, per Hand rundgeschlagen. Mhm. Und wenn ich da dann wirklich nur in einem Glas, was fast genauso groß ist wie der Eisball, und da dann meine 3, 4, 5 cl Whisky drauf gebe und ist fast das ganze Glas, aber direkt am Rand passt, ist es sozusagen den Eisball bedeckt, aber mehr auch nicht, dann habe ich extrem guten Kühleffekt mit extrem wenig Verwässerung im Verhältnis, weil so viel Eis zu so wenig
Flüssigkeit ist. Maximierst du die Oberfläche gleich zum...
Und die Oberfläche von dem Eis zu dieser kleinen Fläche an, oder dieser kleinen Menge an Alkohol, ist natürlich dann so groß, dass es sehr schnell kühlt und dann natürlich immer weniger verwässert. Je kühler das umgebende, die umgebende Flüssigkeit ist, desto weniger Verwässerung findet statt. Und deswegen finde ich für zu Hause ganz charmant, man nimmt sich vielleicht neben den Eiswürfeln, die man aus seiner Lieblingsbar räubert, besorgt man sich 2-3 Formen, die große Würfel machen. 4x4, 5x5, irgendwie sowas. Und da wird man meist, finde ich, es gibt jetzt, also ich finde eine Webseite ganz toll, im Netz ist Cocktailien. Ich finde, die haben mittlerweile ein ganz ordentliches Cocktailien.de, die haben mittlerweile ein ganz ordentliches Angebot an Förmchen, was man da bestellen kann. Ich habe da zum Beispiel ein paar von diesen Bällen, die haben so einen Durchmesser von 5, 6 cm.
Große Silikonbälle hier. Warum sind die unten abgeflacht? Das irritiert mich wie nichts anderes.
Weil sie sonst immer rollen würden, damit sie stehen bleiben, weil oben ist das Loch, was befüllt. Und wenn sie rollen würden, würde es wieder rauslaufen.
Ja,
ich weiß, dass Sie das anders lösen würden, Herr Bauer.
Ja, nämlich, also nein, nicht nur ich. Ich habe mir extra als Recherche hierfür nochmal dann von Muji Eiswürfelformen mitbringen lassen. Das sind auch Kugeln. Das sind halt immer 4 Kugeln in so einem Tray. Und deshalb steht der bei dem Tray an sich nochmal was abfedert. Die sind ein bisschen kleiner als die hier von Cocktailien.
Ja.
Aber die Form ist ganz schön. Es ist einfach zu befüllen.
Genau.
Das ist ganz nice. Kostet irgendwie, glaube ich, 20 Euro rum. Gibt es auch im Online-Shop. Bin ich ganz zufrieden mit. Problem damit ist, mein Glas einfach zu groß. Ich brauche kleinere Tumbler dafür.
Ja, macht ja Sinn.
Tja.
Aber grundsätzlich wird man fündig bei solchen Formen. Das hat immer sehr viel mit Bäckereibedarf oder wichtig ist ja dieser Silikontouch, finde ich, dafür, dass man die relativ gut rauskriegt. Und es geht ja mittlerweile viel auch so im Home-Bereich, so Muffin-Form und so schräges Zeug, so diese, also alles, was in diese Richtung geht. Da kann man relativ oft was finden, was auch eigentlich einen guten, großen Eis.
Genau, das kann man auch
zeigen. Kubus gibt so in irgendeiner Form. Man kann auch Muffinform nehmen. Das ist halt ein bisschen zylindrisch, aber das macht ja nichts. Hauptsache mal ein großes Stück Eis, was meinetwegen perfekt in den Tumbler passt und friert davon mal so 1-2 Trays ein für zu Hause. Dann
was man auch gut machen kann, es gibt ja diese kleinen Auflaufformen oder Kuchenformen. Da kann man einfach mit Papier oder was auch immer oder irgendwie Zellophan sich seine Trenner bauen und kann damit quasi beliebige Einzelfüllgrößen bauen.
Wie auch immer.
Ich habe natürlich
den großen Vorteil, dass ich
meistens Amazon,
genau.
Da gibt es irgendwie alle Eiswürfelformen, Reviews lesen und sich nicht von den Kunden kauften auch irgendwelche Eismaschinen ablenken lassen, weil die Reviews habe ich alle durchgelesen und die sind wirklich alle nicht so toll.
Ja, diese ganzen Home-Eismaschinen, die sind wirklich krass drauf.
Ja, also nicht irgendwie so die kleinen Hoshizaki, sondern wirklich so diese Desktop-Teile, irgendwie ein paar hundert Euro. Nach allem, was ich gesehen und gelesen und gehört habe, ist das alles Mist.
Gehe ich mal von aus.
Also
ich glaube, ich habe immer mal diese Kühlschränke, gibt es ja auch mit diesem, da ist glaube ich dann auch Wasseranschluss und
man ja.
Hat dann dieses Nugget-Eis, das fand ich ganz interessant, wenn man mal schnell was kühlen will, aber ansonsten
die produzieren. Ja, man muss ja sagen, man braucht die Eis an verschiedenen Stellen. Ich brauche ja Eis im Shaker, da ist es halt wichtig, dass es in den Shaker passt, dass es große Oberfläche hat, das ist auch nicht so schnell verwässert, weil es sonst beim Shaken schon den Drink verwässert. Aber wo das dann herkommt, wäre nicht so groß wichtig. Das kann ich auch so aus dem Spender nehmen, die halten eh nur ein paar Sekunden.
Ja.
Dann werden die verschaked und dann werden sie eh weggeschüttet. Aber wenn ich das in einen Drink geben will, dann ist es halt nicht so geil, weil da kommen meistens so kleine Dinge raus, oft ist es auch schon fast crushed eismäßig. Also all diese Dispenser, naja.
Ich würde für zu Hause, wie gesagt, irgendeine große Form empfehlen. Weil was das Schöne daran ist, wenn ich eine Form habe, die fast so groß ist wie mein Tumbler, wenn ich einfach nur Alkohol auf Eis erwähnen will, ist das, ich finde, es sieht in der Regel sehr elegant aus, ist toll, irgendwie ist so ein bisschen Hingucker, es hat den Rieseneffekt, dass es nicht so schnell verwässert.
Ja.
Ich bin ja zum Beispiel mittlerweile ein großer Freund davon, Gin, also einige Gin-Sorten zum Beispiel pur zu trinken, so nach dem Essen und dann immer so 3-4 cl Stück Eis und wenn es halt so ein großes Stück, dann ist das für mich immer perfekt.
Ja.
Es kühlt gut, es ist aber nicht so schnell verwässert und
wobei die Gins ja auch oft ihren Geschmack noch ein bisschen verändern, wenn das ein bisschen verwässert. Das ist auch entspannend.
Genau.
Das stimmt. Also eine gute Kombination.
Das finde ich auch. Und das finde ich, wie gesagt, für zu Hause wäre so mein wichtig, dass ich zwei Sorten Eis hätte, irgendwie Eiswürfel mir besorgen aus meiner Lieblingsbar oder sonst so Förmchen, die irgendwie 3x3. Was sagst du?
Ich amüsiere mich gerade, auf dieser Form hier ist aufgedruckt, dass sie spülmaschinenfest ist und dann ein Temperaturbereich, der von 240 Grad Celsius plus bis minus 40 Grad Celsius geht. Also ja. Ist das geeignet für Eiswürfel.
Ja,
wie schön.
Auch kochen,
was Eis.
Jetzt bin ich kurz raus. Irgendwas soll ich zu Ende erzählen? Achso, ich würde zwei, wie gesagt, für zu Hause würde ich sagen, zwei Sorten Eis finde ich wichtig. Eiswürfel in irgendeiner Form, möglichst keine Hohleiswürfel. Alles, was geschlossen ist, macht, finde ich, mehr Sinn. Das möglichst kalt und dann eine etwas größere Form für die Straighten Drinks zu Hause. Für mich wäre es das eigentlich, was ich für zu Hause brauchen würde. Man kann sich natürlich auslegen, wie gesagt, wenn man eine tolle Form findet. Das Schwierige ist natürlich, was heißt das Schwierige? Eis hat natürlich, für mich, gerade in der Bar, ist Eis natürlich einmal etwas, was die Funktion des Kühlens und des Kalthaltens erfüllt, aber es ist natürlich auch was sehr ästhetisch ist. Was einen Drink finde ich oft, ich bin eher jemand, der sagt, ich dekoriere das wenig oder bei uns sind die Drinks ja mal sehr reduziert, aber es soll dann glänzen über ein relativ schlichtes Glas und ein schönes Eis da drin. Und da sind wir ja selber, ich bin da so halb unglücklich mit, weil wir haben ja angefangen mit diesen, als wir vor 7 Jahren anfingen mit diesen großen Eisblöcken, die wir mit diesen Ikea-Formen machen, für alle Whisky-Drinks oder alle, viele Drinks im Tumbler, nicht alles, aber viele. Und die sind natürlich, das muss man wissen, auch wenn man sich für zu Hause diese Förmchen kauft, die sind nicht klar.
Genau.
Das heißt, das, was da drin ist, es kommt Eis raus, das ist in der Regel sehr kalt, aber es ist halt nicht kristallklar. Man kann nicht durchgucken. Es ist nicht so, dass wie man das aus, vielleicht aus der Food-Werbung kennt. Da.
Ich bereite mich auf massive Nörderei vor.
Nein. Ja, ich bin gespannt. Da hat Herr Bauer vielleicht etwas geresearched. Ich sehe, mir hört das schon raus.
Naja,
kann man das zu Hause erreichen, dass man kristallklare Eiswürfel bekommt?
Ja, das kann man. Es ist nicht so einfach. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, dass das dann nicht klar ist. Es gibt einerseits halt ja, der alberne
Hörer. Ich mache hier Spielchen mit den Telefon.
Zum einen ist natürlich Wasser, das man aus der Leitung kriegt, ist halt nicht ganz rein. Da sind immer irgendwelche Mineralien drin und so und Einschlüsse und dann sind teilweise noch Leitungen im Weg. Es kann ja alles Mögliche drin sein. Oft ist es einfach nur Kalk und diverse kleine Mineralstoffe. Das ist natürlich eine Sache, die man wegfiltern kann. Das gewinnt man schon einiges mit. Macht aber auch nicht so viel aus, weil das meiste sind halt Lufteinschlüsse, die dann langsam je kälter das Wasser wird, desto mehr zeigen sich diese Luftblasen dann und die werden teilweise halt festgefroren an diesen Stellen, wo sie halt gerade sind. Und weil die Dinger jetzt nicht gleichmäßig von zum Beispiel unten nach oben durchgefrieren, kann die Luft auch irgendwo mehr hin. Das heißt, die sind meistens dann nach oben hin, werden sie immer trüber. Da gibt's ganz viele verschiedene Ansätze, das zu umgehen. Eine, die ich sehr lustig fand, ist, dass man so eine Camping-Kühlbox nimmt. Die gibt's ja auch aus Hartmaterial oder so eine Plastikblumenvase, eine eckige. Also ein sehr großes Gefäß einfach nimmt, das mit Wasser füllt. Und dann kann man den oberen Teil, der quasi trübe ist, einfach abschneiden, abschlagen, hat unten noch einen riesigen Block klares Eis.
Also um das, du bist zu schnell, man muss sozusagen, man nimmt diese große Form, entweder ist es ein Camping-Kühler.
Ja.
Das kennt jeder von uns, dass es in der, wenn das Beste ist eine Form, die so ein bisschen zylindrisch nach unten hin sich, also ja. die so ein bisschen, also wenn sie zu viel Oberfläche hat, ist eher schlecht.
Weil genau,
man will folgenden Effekt erreichen. Also eine Campingbox, dass man an 5 Seiten sozusagen das isoliert hat und an der Seite, die oben möglichst klein frei ist. Also eine Seite muss frei bleiben, weil dann passiert Folgendes. Das Eis fängt erst an, oben sich ab, das Wasser sich abzukühlen.
Und sinkt dann
runter. Sinkt, in dem Moment, wo es am schwersten wird, das runter und nimmt alle Einschlüsse nahezu mit. Das heißt, wir haben dann nach, das dauert natürlich, wenn, je nachdem, wie groß die Campingbox ist und wie schlecht der Home Freezer. Ja. Das in der Regel hat man zu Hause ja stille Kühler, keine Umluftkühler. Ja. Das heißt, die haben nicht die Power wie gewerbliche Kühler. Das kann dann schon mal 2 Tage dauern oder 3.
Und dann ist man noch nicht fertig, dann muss man das Ding
auch verhandeln. Dann ist man noch nicht fertig. Dann hat man aber einen Eisblock. Wir machen jetzt mal so einen Campingkühler, hat eine Größe von 50 cm mal 30 oder sowas.
Oh,
und mal 20 irgendwie so. Und dann hat man diesen Campingkühler voll mit gefrorenem Wasser. Und unten drin ist eine, ich sag mal so, ein Fünftel der Masse ist irgendwie von unten weg grau oder mit den ganzen Einschlüssen. Und dann dreht man das Modell eigentlich um und am besten irgendwie eine tropffähige Unterlage, nicht irgendwie auf dem Küchentisch.
Das ist langsam antauen.
Auf die Spüle, dann wartet man am besten einfach ein bisschen.
Irgendwann macht's Klong,
das heißt, es hat sich gelöst, dann nimmt man das weg und dann hat man einen wunderschönen, kristallklaren, relativ großen Eisblock, der aber so 20%, also ich muss gestehen, es kann manchmal sein, dass er nicht ganz kristallklar ist. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, manchmal hat er trotzdem noch ein paar Einschlüsse. Manchmal ist er wirklich eigentlich kristallklar. Und dann muss man halt zusehen, dass man diesen wunderschönen Eisblock, entweder schlägt man aus diesem Eisblock einfach die klaren Eisbrocken,
Brocken
dann hat man natürlich keine Würfel, aber man hat irgendwas, was zumindest sehr schön sein kann.
Oder man geht mit der Flex ran, nein, besser nicht.
Für Flex habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, mit Motorsäge oder vielleicht geht auch Küchenmesser.
Motorsäge geht, glaube ich, deshalb,
weil elektrisches Brotmesser.
Ja.
Weiß ich nicht.
Da geht ja auch Reibungshitze dabei, ne? Vielleicht mit so einem, wer heißt denn diese Dreistrahtschneider?
Heißdrahtschneider können wir gehen. Was auf jeden Fall geht, ist eine Bandsäge. Das hat man eher im gewerblichen Bereich. Das kommt ja, wenn der Vater Schlachter soll,
Bandsäge. Vor
der Schweineblut. Das wird viel gemacht von den Profis.
Geil.
Also tatsächlich, wenn man, dazu kommen wir gleich. Es geht jetzt um die Ästhetik des Eises und darum, dass wir kristallklares Eis schön finden.
Wir landen sowieso am Ende dabei, dass man eine zweite Wohnung braucht, nur für Eisherstellung.
Ich zeig dir gleich mal, was ich hier nebenan
mache. Ich gehe nach nebenan. Alles klar.
Da ist Stufe 2 ist nämlich eine Bandsäge. Da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, wenn man also nicht nur die Funktion des Eises haben will, sondern ästhetisch schön und man möchte das kristallklar haben, ist das eigentlich so der für mich einzige Schritt, wie man das zu Hause sinnvoll machen kann. Ich kenne keinen
anderen. Es gibt noch einen, den ich noch nicht zu Hause ausprobiert habe.
Der Gebiet?
Wenn man während das gefriert, also in so einem handelsüblichen Kühlschrank für zu Hause, gefriert es halt sehr langsam. Und wenn man es währenddessen regelmäßig bewegt, entweder indem man wirklich sich sieht, nicht zu schade ist, da alle paar Minuten hinzuraufen, irgendwie zweimal die Stunde und das Ding wirklich ein bisschen schütteln.
Also,
oder, keine Ahnung, eine Vibrationsplatte baut, die bei minus 10 Grad funktionieren kann oder was weiß ich was. Das müsste, also erscheint mir plausibel technisch, ich habe es noch nicht ausprobiert, sollte gehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu bauen.
Also wer ganz viel zu dem Thema, wer auch dieses Experiment mit der Icebox beschrieben hat, so als einer der ersten vor ein paar Jahren online, das ist, der heißt Camper English. Er betreibt eine Webseite, die heißt alcademics.com.
Der hat eine ganze Sektion. Ich verlinke es in den Shownotes.
Alcademics.com.
Eine ganze Sektion.
Wer sich für zu Hause und Eisen, der hat sehr viele Experimente zum Thema, weil das ist ein Food-Journalist aus San Francisco. Ein sehr lustiger Typ mit einer sehr komischen Brille. Und der hat eine Zeit lang sich extrem damit befasst, weil er selber gerne zu Hause auch getrunken hat. Er ist auch in den besten Bars unterwegs, aber er hat das auch immer gerne zu Hause mixt. Und er hat sich sehr viel damit befasst, wie man denn gutes Eis zu Hause macht. Mhm. Der hatte zum Beispiel diese Idee mit den Wasserbomben, das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Es gibt ganz okay rundes Eis mit einem ganz einfachen Effekt, da gibt es schöne Bilder. Also er hat auf seinem Blog, muss man mal nach Eis, da gibt es so eine extra Page, so ein Index of all Ice Articles oder so, genau. Heißt das.
Also das Kategorie Eis, glaube ich.
Einfach. Irgendwie so, genau. Und da findet man eine ganze Menge sehr brauchbarer Artikel zu dem Thema, wie man zu Hause Eis mit diversen Hilfsmitteln macht. Der beschreibt auch dieses Projekt Campingbox. Der hat jetzt auf dem letzten war irgendwie ein Leser von ihm hat ihm so einen Testaufbau geschickt. Das ist das, was du gerade sagst. Also er hat so eine Eisbox auch genommen, der aber unten Teil der Isolierung entfernt, dass es irgendwie auch von unten schneller friert. Mhm. Und dann hat er da rein auf so einer gewissen Höhe aus dem Aquarium, so einen billigen Aquarium, so eine Pumpe, damit bleibt das Wasser in Bewegung.
Und friert die Pumpe nicht ein?
Ja, auf einer gewissen Höhe, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe es echt schon, ich habe es nicht, aber irgendwie ging's. Ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall das Foto von dem Kristallkran, Eisbock, der war wirklich kristallklar, das hat mich beeindruckt. Man muss wahrscheinlich dann aufhören, wenn irgendwie die Pumpe, ich weiß nicht, wie sie es machen.
Ist dann so die Master-Kombi.
Oder man gibt halt jedes Mal eine neue Pumpe.
Gefiltertes, abgekochtes Wasser in eine präparierte Campingbox steckt und das alle 30 Minuten nochmal anschaut, damit die Pumpe nicht festfriert.
Genau.
Und das ist eine Frage des Aufwandes.
Wie gesagt, diese Ästhetik des kristallklaren Eises, die ist schon da und das ist tatsächlich eine der Sachen, wo ich im Lüliau denke, da will ich, was dieses große Eis angeht, nochmal ran. Da will ich mal überlegen, das Problem in Deutschland, oder fangen wir mal, wenn ich kleinen Geschichtsunterricht.
Ui.
Ich weiß nicht wann. Ich glaube, all the fame goes to Angus Winchester, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe da sogar schon mal drüber geschrieben. Ich habe mal so einen Artikel geschrieben, in dem ersten Cocktailien habe ich die Ode ans Eis geschrieben.
Ja.
Ich glaube, da habe ich sogar erwähnt. Ich glaube, der erste war Angus Winchester. Bin mir jetzt nicht sicher, das ist wahrscheinlich 7, 8 Jahre oder 9 Jahre her. Da hat er mal auf YouTube ein Video hochgeladen, wie ein Bartender in einer Bar in Tokio das Eis mit einem Pickel bearbeitet und ihm dann einen Drink macht.
Ein Messer war es, glaube ich, sogar, oder?
Nee, das war nachher. Erst war es ein Pickel. Das erste Video war ein Pickel, glaube ich. Ja. Damit hat der Mann eine Welle losgetreten. Meiner Meinung nach war er das und meiner Meinung nach war das eine millionenschwere Welle am Ende des Tages. Weil damit kam das japanische Bartending. Dann kamen ein paar mehr Leute, ein paar mehr YouTube-Videos und immer mehr Leute sprachen über Japan, vielleicht auch schon 10 Jahre, ich weiß es nicht. Und in Japan, zu Japan gibt es eine interessante Geschichte, was das Mixen angeht, weil eigentlich haben die keine Cocktailkultur. Und das fing eigentlich da erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Mhm. Vorher, soweit ich das richtig habe, war das nie ein Thema. Und also nicht besonders groß, vielleicht war es auch schon, wie auch immer. Ja. Aber große Mode kam oder nach dem ersten, aber er hat keine lange Geschichte. Ich will es gar nicht zu genau datieren. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Und dann gibt es in Tokio ja den, ich glaube man nennt es Ginza District, das ist der sozusagen der Finanzbezirk von Tokio. Das ist das Wirtschaftszentrum. Das ist ein relativ kleiner Stadtteil, der hat irgendwie 2x2 Kilometer oder 1x1. Das ist sehr klein. Das ist ein kleiner Teil der Stadt. Aber sehr hoch, genau, viele Hochhäuser. Und meines Wissens, der aktuelle Stand, zumindest von vor 5 Jahren, waren in diesem einmal einen Kilometer Komplex oder so, gibt es 600 bis 800 kleine Bars, die immer von einem Barinhaber und einem, so eine Art, ich sag mal, Adjutant geführt werden. Die haben in der Regel 15 oder 20 Sitzplätze.
Ja.
Und dieses Video kam aus einer dieser Bars. In diesen Bars hat sich eine sehr spezielle Trinkkultur über die Zeit entwickelt. Das hat auch sehr viel mit dem Eis zu tun. Zum einen wurden diese Bars oft im 1., 2., 3., 4., 8., 12. Stock von irgendwelchen Bürogebäuden gebaut. Mhm. Und zwar so, dass sie extrem versteckt sind. Das hat aber gar nicht diesen Hintergrund von Speakeasy und illegal und wir bauen mal eine Bar als Bürogebäude. Sondern von zu hohen Mieten im Erdgeschoss oder in den ersten Etagen. Und das war also völlig legal, aber viele von diesen Bars sind ganz versteckt, weil die haben halt ihre aus diesem Hochhaus ihre 100 Stammgäste und das reicht. Ja, die haben so ihre Businessleute, die da jeden Abend kommen und da halt im kleinen Kreis trinken. Und das reicht irgendwie für den Meister und seinen Padawan, um irgendwie Business zu machen. Und ob der Größe dieser Bars 20 Quadratmeter und dieser ganzen, was man alles einbauen muss und so eine Eismaschine, die sagte, man muss Elektrizität legen, extra Anschlüsse. Und früher, es gab halt auch zu der Zeit keine gewerbliche, es gab keine, es war nicht so eine Eismaschine, es war, soweit ich das verstanden habe, gab es das, war nicht bekannt. Aber die hatten ein anderes System, die hatten diese Eisblockmaschinen.
Ja.
Das sind halt so Riesenmaschinen, die bestellen halt kristallklare Eisblöcke, die haben meist so, ich glaube in Deutschland sind das 100 Kilos, wird hier mal so gehandelt, oder 150. In Japan sind die, glaube ich, etwas kleiner. Was hat Ueno mir mal erzählt? Ich muss lügen, mache ich ja gerne. 20, 30 Kilo oder so. Das ist so eine handliche Größe, die man so tragen kann.
Ja.
Und da ist es so ein System, es gibt halt in diesem Mini-Bezirk, wo es so viele Bars gibt, die haben alle keine Eismaschinen. Aber es gibt ein Netz von Händlern, die dich jeden Tag mit frischen Eisblöcken beliefern. Mhm. Und diese Eisblöcke, was hat Ueno gesagt, $5 oder $10 kosten die.
Das ist
gut. Man nimmt am Tag ein oder zwei. Man hat dann vielleicht noch so eine kleine Fläche, wo man so einen Reserveblock stehen hat und halt den Hauptblock. Und mehr braucht man nicht. Man weiß ja ungefähr, wie viel Eis, wie viel Drinks. Ich mache vielleicht, ich habe 30 Gäste am Abend und dann habe ich 60 oder 90 Drinks. Die Drinks in den Bars sind meistens so sehr teuer, weil es schon eine Innenstadtlage und hochwertig. Ja. Und über all dieses zusammen, dass sie halt immer gewohnt waren, mit kristallklarem Eis zu arbeiten und immer nur diese Blockform hatten, mussten sie natürlich einmal Technik und Werkzeuge entwickeln, wie sie dann sozusagen sich das Eis zugänglich machen und dann auf die Gläsergrößen ab.
Aber die werden jetzt ja auch in diesen Minibars keine Bandsägen haben, oder?
Nein, die machen das per Hand.
Ja.
Die benutzen dann hier diese japanischen Eismesser oder Sägen. Also in der Regel wird es mit einer Säge erstmal ein bisschen kleiner gemacht, je nachdem,
wie groß der ist. Dann fein bearbeitet.
Und dann, genau, und dann hat man so immer so keine Ahnung, 6, 7, 8 Zentimeter große Blöckchen.
Mhm.
Und die werden dann pro Drink entweder gecrackt, dass es kleineres Eis wird. Oder man fängt dann an mit dem Pickel, darauf einen Eisball. Je nachdem, wenn jemand einen Whisky bestellt, auf on the rock, stimmt ja gar nicht, also on the ball sozusagen, auf Eis, dann wird also der Adjutant in der Regel oder der Meister fängt dann an, während der Meister anfängt da mit dem Gast zu reden und alles vorzubereiten, fängt er an über dem Eisbecken aus diesem kleinen kristallklaren Quader den Eisball zu pickeln. Und wenn man das, wie in diesem Video, ich glaube, so die Profis brauchen so 2 Minuten und die richtig guten 1 Minute.
Mhm. Ist trotzdem Mordsaufwand.
Und das muss man, wie gesagt, man darf auch nicht daneben pickeln, weil dann hat man diesen sehr scharfen Eispickel im Handgelenk.
Ja,
weil, wie gesagt, mit der einen Hand, das ist die Philosophie ähnlich wie bei Sushi.
Ja.
Dass in Japan ungefragt natürlich Eis mit der Hand angefasst wird, was in Deutschland ja ein No-Go ist, weil man natürlich ganz einfach sagt, wieso Sushi, also wir sind ja eh sauber, natürlich waschen wir uns die Hände. Das ist ganz lustig, dieses System von Padawan und Meister, auch da ist so, dass der Barkeeper, ich will jetzt nicht sagen 7 Jahre, aber so, bis man dann so, man braucht schon so seine 3, 4, 5 Jahre in so einer Bar, bis man so anerkannt wird als, er ist jetzt auch ein Bartender oder so. Und ich weiß halt auch von Ueno, dass es auch schwierig ist, weil die Bezahlung gerade für so den Assistenten ist halt sehr gering im Vergleich
zu den Bezahlung erfolgt halt im Wissen und Skills. Ne?
Ja, aber das ist, und die, ich glaube, das ist auch ein großer Struggle im Moment bei denen, weil das bricht natürlich weg. Es gibt immer weniger Leute, gerade auch weil die so viele Bars haben, es gibt natürlich relativ wenig Leute, die so ein Interesse haben.
Ja.
Nach wie vor, ich sag mal, man macht das ja nicht für 3 Monate, sondern für 5 Jahre. Und das ist da so bei vielen mittlerweile. Oder ein anderes Problem ist dann, man findet solche Leute, die kommen aber dann eher aus bildungsferneren Schichten, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, nur das ist ganz interessant, viele von den Bars haben teilweise sogar Schilder, die, ich sage jetzt mal vereinfacht übersetzt, aussagen, Ausländer sind nicht willkommen oder wir bedienen keine Ausländer, weil sie ein sprachliches Problem haben. Genau, weil sie einfach sagen, Mensch, das ist hier so ein geschlossener Kreis, da gibt es ja sehr viel zeremonielle Abläufe und sehr viel, da stören dann eher so Leute, die da reinkommen und sagen, mach mir mal ein Whisky Soda und sind da laut und das passt alles nicht.
Ja.
Es gibt aber mittlerweile so ein paar und Ueno, ich rede immer von Ueno, Hidetsuego Ueno, hatte ich das große Vergnügen vor Jahren mal kennenzulernen und zum Glück, ich muss gestehen, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen, was sehr schade ist, aber wir haben das Vergnügen, ihn ab und zu mal zu treffen und der betreibt die Bar High Five in Tokio.
Ja.
Und der ist so einer der Vorreiter geworden. Es gibt so ein paar mehr, es gibt so 5, 6 Bars, die stechen so heraus, weil die haben halt ein paar Barkeeper, die sprechen Englisch. Da fühlen sich die Touristen dann auch in Anführungsstrichen willkommen oder eher sozusagen aufgefangen. Und die geben einem schon ein sehr besonderes Ereignis. Und Ueno ist zum Beispiel berühmt geworden, weil die Japaner haben dann auch angefangen, jeder hat so seinen eigenen Style, was die Eishandhabung angeht. Mhm. Und Ueno hat zum Beispiel perfektioniert, er hat dann keine Bälle gepickelt, sondern hat irgendwann die Technik erfunden, dass man mit einem sehr scharfen Messer ein Eisdiamanten, ein, so wie ein Tiffany-Diamant ist. Er macht halt aus so einem kleinen Block, schnitzt er in auch, ich würde sagen, eine Minute, nicht deutlich länger, macht er einen Eisdiamanten daraus, während er mit dir redet. Wenn der fertig ist, dann wird in der Regel das Eis kurz mit Wasser übergossen, damit es wieder, weil an den Schnittstellen hat es ein bisschen, ist es ein bisschen rau. Ja. Und dann wird in der Regel dieses Wasser abgegossen in eine Karaffe. Dadurch ist das Wasser in der Karaffe kalt. Dann ist der Eiswürfel wieder ganz klar und dann gibt man den Whisky drauf. Dann in der Regel, wenn das Glas richtig passt auf den Eiswürfel, dann sind da 5-6 cl Whisky drin.
Das ist Glas.
Man sieht das Eis aber nicht mehr.
Ja.
Und dann, wenn man anfängt zu trinken, kommt dieser Diamant raus hervor.
Steht alles auf.
Das ist natürlich wieder, es ist nur eine andere Kulturform. Aber dann fing dieser Hype so an. Und dann hat man angefangen, in Europa und in Amerika das zu kopieren.
Ja.
Aber es ist eine andere Kultur. Das heißt, wir haben andere Bars, wir haben andere Kapazitäten, wir haben ein ganz anderes System. Das heißt, bei uns ist vielmehr, das sind sehr kleine Bars mit sehr ruhigem Geschäft und sehr hochpreisig. In einer großen Volumenbar ist es schwieriger. Dann hat man zum Beispiel angefangen, diesen, ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat so ein, ich habe da auch zwei, drei von. Das ist so ein sehr, sehr schwerer Metallblock. Der ist so 20, da gibt es so verschiedene Größen. Super schwer. Da muss man ein bisschen warmes Wasser drauf machen.
Ja.
Und dann, wenn der eine Teil warm ist, dann legt man da zwischen den kleinen Eisblock und in diesem sehr schweren Metallring, den macht man in der Mitte auf. Und da drin ist eine Form für einen Ball von, ich sag mal, 6 cm Durchmesser. Man legt einfach dieses schwere Metall, man legt den Eisblock zwischen die beiden Metallhälften und von dem Gewicht, und dadurch, dass es ein bisschen wärmer ist, innerhalb von einer Minute presst er sich runter und es bleibt ein perfekt runder, kristallklarer Ball.
Okay.
Und mir ein, zwei, hier,
interessant.
Hier, ich kann. Man kann es jetzt leider nicht hören im Podcast, aber ich kann es zumindest hier im Bauern mal zeigen. Habe ich nicht angenommen. Ja, wahrscheinlich unten im Lager. Im Moment, wie gesagt, leider nicht. Ah, hier ist einer. Die wiegen leider extrem viel. Am Anfang war die ein bisschen teuer. Dann hat, ich glaube, McKellen hat mal angefangen, hat eine Firma, die hieß Drinkology damit. Drinkology, das waren so Schotten, glaube ich. Und die haben diese Quader gemacht.
Wow, das sieht,
das wiegt richtig
krass
viel
technisch aus.
Und wenn man darauf zuschneidet und dann draufsetzt, dann kriegt man perfekt runde Eisbälle. Denn wenn der Eisblock kristallklar war, sind die auch kristallklar. In Sekunden, also in relativ kurzer Zeit. Es ist natürlich nicht so stylisch wie ein japanischer Bartender, der das nebenbei, während er mit dir redet, auf perfekte Größe schlägt. Dann wurde das mal, ich glaube, von McKellen, die haben davon mal ein paar mehr angefertigt, das ist so für ihren Whisky-Service. Es gibt ein paar, aber man sieht es relativ selten. Aber die Idee, kristallklares Eis für den Drink, wie gesagt, es ist, finde ich, eine tolle Ästhetik in kristallklarem Eis. Mich wurmt das so ein bisschen, ich bin da auch, wir sind am Überlegen, wir bauen ja auch gerade um, wir bauen ja auch gerade unseren Eisroom hier nebenan, neben dem Büro, und ich überlege gerade, wie ich das auffange. Das Problem zu Japan ist folgendes. Wir haben in Japan diese langgewachsene Kultur und dieses Netz an mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich sage, ich brauche einen Eisblock.
Ja.
In Berlin geht das auch. Man kann in Berlin mittlerweile sagen, ich brauche einen Eisblock. Das ist noch nicht billig.
Ja.
Meines Wissens, ich bin jetzt lange raus. Ich habe in Berlin lange keinen Eisblock mehr bestellt.
Liefert ihr nach Hamburg?
Nein. Habe ich schon mal gemacht.
Ja.
Das Problem war, ich habe mal Uino einfliegen lassen vor 4 Jahren.
Aha.
Da haben wir einen Workshop gemacht, weil ich das so faszinierend fand. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne kennenlernen, weil ich möchte verstehen, wie ihr Eis behandelt. Da haben wir ihn einfliegen lassen, haben einen Barkeeper eingeladen, haben dann einen Nachmittag mit Uino gemacht, wie er uns beibringt, wie man Eisblöcke bearbeitet.
Und da habt ihr einen Eisblock aus Berlin geholt.
Da habe ich einen Eisblock aus Berlin, der hat mich seinerzeit entweder 150 oder 200 Euro gekostet. Es ist schon groß, das war 200 Kilo, das war ein riesen Apparat, so groß wie der Tisch
hier. Plus Transport.
Aber der Transport hat auch nochmal 200 Euro gekostet.
Ja.
Das war das Problem, weil in Hamburg gibt es keinen Anbieter. Und ich glaube, es gibt immer noch, man sagte mir letztens, es gibt jetzt einen, ich weiß es nicht. Es gibt in Hamburg, glaube ich, entweder vielleicht jetzt einen, weil es ist ein teures Geschäft eigentlich.
Ich habe neulich von so einem gelesen, ich glaube, der war auch in Berlin, aber das war auch teuer.
Und das ist das Problem, was es gibt jetzt irgendwie. Es gab letztens so ein paar Jungs, die sind ab und zu in Berlin, die fahren das extra aus Polen rüber. Die machen das alles in Polen und beliefern irgendwie einmal die Woche irgendwie Bars in Berlin. Ich weiß nicht, ob die das noch machen. Weil das tatsächlich so hochpreisig ist, dass sich das für die lohnt.
Ja. Warum kauft man sich nicht einfach so eine Eisblockmaschine?
Die sind halt relativ groß.
Naja.
Da muss man, klar, man kann sich eine Eisblockmaschine, Kimball heißt die, glaube ich, oder es gibt ein paar verschiedene Anbieter. Könnte man machen. Das wäre jetzt die nächste Überlegung. zu sagen, Mensch, ich habe das in Europa wenig gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Anbieter dafür gibt oder einen Service oder sowas. Mhm. Ist eine Lücke.
Funktionieren im Prinzip genauso wie die Hoshizakis? Dass sie es auch so schichtweise machen, oder?
Es ist irgendwie eine Platte, die wackelt die ganze Zeit und ist ein bisschen anders, aber.
Aber das ist ja dann quasi der Proof of, würde funktionieren.
Das geht so, ja. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, aber die machen halt Eisblöcke. Ja. Und das braucht man natürlich, also ich sag mal, ursprünglich kommt das so für die Jungs, die Eisskulpturen gemacht haben und für andere Anbieter und so. Aber jetzt brauchen Barkeeper das halt. Und in Amerika findet man jetzt schon öfter, da scheint es wohl mittlerweile schon so einen Markt zu geben. Ich sehe es jetzt immer mehr, Bas, die sehr viel mit kristallklarem Eis machen. Und dann fängt man aber tatsächlich an, sich zu überlegen, okay, wenn ich diesen kristallklaren Block habe, sei er jetzt 50 Kilo oder 100 oder 200, das ist schon nicht so wenig. Mhm. Ich glaube, so ganz klein produzieren die wenigsten Maschinen. Mhm. Dann muss ich den ja erstmal irgendwie handarbeiten. Also ich muss den ja erstmal bewegen können. Also ja, 50 Kilo, 100 Kilo mit Eis, das ist gar nicht so. Da brauche ich ein bisschen Werkzeug für. Genau. Dann brauche ich irgendwie einen Raum, wo ich den bearbeite. Und dann ist es tatsächlich so, dass man findet lustige Videos auf YouTube, dass in der Regel die großen Blöcke mit
Kettensägen,
aber Elektrokettensägen, ohne Öl, erstmal kleiner bearbeitet werden zu handlichen.
Ja.
Und dann wird in der Regel, wenn man das schnell machen will, wenn man sagt, okay, ich brauche am Abend aber schon für meine Bar, dann kommt der Amerikaner ins Spiel, der macht das halt, das finde ich aber auch cool.
Mit TNT.
Der macht das anders als der Japaner, der jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt verstanden, kristallklares Eis ist ästhetisch, finde ich super, wollen wir auch haben, nur in unserer Bar sind irgendwie 200 Leute am Abend und wir brauchen 600 Drinks. Die machen, wie gesagt, die holen dann die Elektromotorsäge raus, arbeiten das Ding ein bisschen kleiner und dann holen sie wirklich eine Bandsäge aus dem Schlachtereibedarf. Und da kann man wenn man dann so einen Block hat, dann kann man ja super genau arbeiten.
Ja,
dann macht man 6 Zentimeter und immer und das geht wie doof. Entschuldigung. Aber
das ist ja klar.
Und die haben das ein bisschen perfektioniert und dann hat man plötzlich ruckzuck, da gibt's so auch so Lieferservice, da kann man dann bestellen, da kriegt man seine Box mit ein bisschen Trockeneis drin und da sind dann 100 Blöcke A6x6 cm drin und dann, das ist ein super Luxusgeschäft.
Man liefert dann Eis aus, das auf Trockeneis gekühlt wird, ist auch geil.
Ja, anders geht's nicht.
Ja. Spannend.
Und, wie gesagt, die Japaner, und dann, das fand ich so lustig, da haben wir schon mal drüber geredet, über diese Eismaschine, die wir in Bornemann benutzen, die auch Eisbälle macht. Das war halt lustig, weil es kam zu dieser Zeit, als die ersten Messen gemacht haben, vor 4, 5 Jahren, und da kannten plötzlich alle diesen japanischen Eisball und waren jetzt total gehypt und mit dem Pickel, das muss man machen. Und alle waren so, was sagen, das ist das für eine doofe Eismaschine, das ist doch Quatsch, viel zu klein und so. Es ist ja gar kein japanischer Eisball, oder? Nee, sollte ja gar nicht sein.
Behauptet
ja
auch nicht.
Genau. Aber ich glaube, kristallklares Eis, das ist für mich so eine Sache, wo ich nochmal ran will, was hier das Le Lion angeht. Wie gesagt, wir bauen gerade um und da muss ich nochmal so ein bisschen nacharbeiten.
Könnte man ja wirklich, ich muss noch mal rumprobieren. Also so mit dieser Rüttelplatte, das kann man ja auch wirklich im kleineren Maßstab machen.
Das soll der Physiker unter uns entscheiden.
Und wenn man einen ganzen flammen Eisschrank durchrüttelt.
Ich sehe schon. Ja. Zudem, es gibt hier übrigens, finde ich, eine sehr lustige Geschichte. Das hier ist ein Messer, das hat mir Marino geschenkt. Mit meinen Initialen. Irgendwo stehen die drauf, ich weiß gar nicht, oder doch irgendwo. Damit schneidet man den Eisdiamanten. Also
das ist ein sehr schöner Stahl.
Ja, genau, ein bisschen gehärtet, dass man halt so das Eis schneiden kann. Und dieses Messer in dieser Verpackung, das war auch halt auf diesem Eisworkshop für 3, 4, 5 Jahren.
Ja.
Der hatte mir so ein paar andere Sachen mitgebracht, dieses und dieses und noch ein Pickel und dann. Und ich hatte das alles in so einer Weekender-Tasche. So eine Art Sport, also so eine, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Weekender ist, eine Art Sporttasche, so ein. Und die hat so ein, da ist in der am Boden so eine Art Pappe, also schon, aber da drunter kann man ja auch noch was legen unter diese Pappe. Und dieses relativ kleine Messer ist da drunter gerutscht.
Und dann wolltest du fliegen?
Genau. Und ich habe schön diese Tasche in mein Büro ausgeladen und dann musste ich nach London fliegen.
Großer Spaß.
Für einen Vortrag. Wochen später.
Ja.
Und denk, ach, einen Tag greift den Weekender, jetzt bist du auch schon knapp dran.
Also gibt's
kein alles rein, zur Not musst du das Gel halt wieder in London kaufen. Ich mache Carry-on-Gepäck. Ja, ich bin sehr froh, dass der Deutsche, dass die Deutschen mich gefunden haben, nicht die Engländer, weil mit den Deutschen konnte ich verhandeln. Ich werde es nie vergessen, ich stand an diesem, ich bin durchgegangen.
Ja. Und dann werfen die
bei so mir piepst dann wegen der Manschettenknöpfe immer oder so und dann alles abgenommen, nochmal durch und dann irgendwann gucken, ich sah so, wie sich so 3 Leute um den Monitor formieren. Und so, und dann war, ist das ihre? Ja, kleinen Moment. Und plötzlich standen zwei Polizisten hinter mir. So, kommen Sie mal mit. Dann drehten sie den Monitor um und dann war diese lange Klinge zu sehen.
Ich liebe diese Momente.
Ich kann das erklären. Aber dann hat mich tatsächlich, haben mich soziale Medien gerettet.
Ja?
Ja.
Weil du dir zeigen konntest, die
genau. Ich hab ihm gesagt, das ist ein Geschenk. Dann habe ich ihn wieder hingegriffen. Ja. Dann habe ich ihm das YouTube-Video auf Facebook, glaube ich, noch seiner Zeit. Dann habe ich ihm das alles gezeigt. Habe gesagt, gucken Sie mal hier, das ist wirklich, den habe ich aus Japan geholt. Der hat mir das geschenkt, hier ist das Video. Das ist, dann haben sie mir das geglaubt und habe ich gehen lassen.
Cool. Aber das Messer musst du am Rückflug abholen wieder.
Das durfte, da habe ich dann eingeschlossen bei dieser Gepäckaufbewahrung.
Ja.
Dann.
Ja, hat schon viel Spaß am Flughafen gehabt.
Auf jeden Fall zurück zum Eis. Ich habe hier noch ein paar Bücher liegen. Also, wenn man sich, das haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen, aber ich möchte es nochmal empfehlen. Das empfehlen im Moment alle, deswegen machen wir das auch nochmal, weil jeder liebt dieses Buch. Das ist von Jeffrey Morgenthaler, The Bar Book Elements of Cocktail Technique. In dem geht es primär nicht um Rezepte, da stehen auch tolle Rezepte drin, aber es geht mehr um das Ganze drumherum. Und da ist auch eine schöne Abhandlung über Eis, ein paar Seiten, wie man Eis macht, wie es klar wird, wie es nicht klar wird, wie das leider, also was heißt leider, ist alles auf Englisch, aber ist toll.
Weißt du, ob da eine deutsche Übersetzung geplant ist schon?
Keine Ahnung, aber eigentlich.
Also ich würde es auch jedem empfehlen, Morgenthaler würde ich sowieso mal empfehlen.
Dann finde ich ein sehr lustiges Buch. Das muss man haben, weil ich glaube, es gibt es mittlerweile nur noch auf AB-Books oder privaten Anbietern. Und zwar hat das mal ein, ich glaube, er lebt noch, klar, ich glaube schon, Dietrich Bock. Erlesene Cocktails für private Gäste. Das ist ein Buch, was er in Eigenverlag. Und
das Design deutet so ein bisschen.
Das Design deutet, aber es ist echt, dieses Buch ist unglaublich. Also es hat ein paar kleine Fehlerchen. Auch die Rezepte würde ich jetzt mal sagen, okay, könnte man auch anders machen. Aber ich hatte das Buch sehr beeindruckt. Zum einen ist es rausgekommen 1997, das darf man nicht vergessen. Mhm. Weil wo ich mal angefangen habe, über ernsthaftes Trinken nachzudenken, war vielleicht 2002 oder so. Und in diesem Buch, also deutlich bevor irgendwelche Leute in Amerika, Deutschland oder was ich, irgendwelche, ob Mixology Magazine oder sonst wer, ich glaube, überhaupt wussten, was Pisho Bitters und sowas war, oder selbst ich. Also wir alle nicht, hat dieser Mann schon irgendwie darüber mit einer Selbstverständlichkeit geschrieben und ist irgendwie nie gefeatured worden. Der hat eine Menge aufgetan. Also finde ich super interessant.
Harmonielehre des Cocktails.
Ist genau, schön, also der hat eine tolle, also ein ganz fantastisches Buch, gerade für den Bildungsträger, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Wie gesagt, die Untertitel Geschichte der American Mixed Drinks, Harmonielehre des Cocktails, umfassende Anleitung zum Mixen ausgesuchter Rezepte. Wahnsinn. Erste Auflage. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab keine zweite. Ich habe irgendwann mal angerufen vor ein paar Jahren, habe ich ihn erreicht oder per E-Mail, dann habe ich den, ich glaube, die letzten 10 oder so von seiner Auflage, also er sagt, das wären die letzten gewesen, weiß ich nicht.
Dabei könnte man das doch heute so schön mit diesen publishen Dingen nochmal raushauen.
Das ist ein wundervolles Buch, aber was da super interessant ist, also es steht auch ganz viel drin, so an Geschichte und Alkohol und Prohibition und auch viele Sachen, die teilweise nirgendwo anders stehen. Ich muss kurz gucken. Ich hätte mich auch vorbereiten können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wo könnte es sein? Sonst würde ich jetzt mal sagen.
Okay. Ich würde dir gerne raten, aber ich weiß nicht, was du suchst.
Es ist ein großer, es ist ein Abschnitt über die Geschichte des Eises. Das ist ganz interessant. Hier, ja, da war es schon. Und wer mal Lust hat, sich ein bisschen mit Eis zu befassen, das Eis, wie gesagt, da geht es darum, wie wurden früher Eiskeller gebaut, in der Geschichte, wie haben Leute überhaupt das geschafft mit Eis, wie geht das, wie sahen die ersten Eisschränke in der Bar aus, Abtropfen, Eisblöcke, weil auch die Amerikaner haben früher alle mit Eisblöcken eigentlich angefangen. Das Lustige ist natürlich, das war Natureis.
Genau, gab ja lange keine Kühltechnik, die ist ja nicht
so alt. Also da stehen viele von denen, da stehen dann so
Kanada angeschlossen.
Das ist interessant, so könnte man dann heute teilweise Eisschränke nachbauen für den modernen Barkeeper. Da stehen ein paar tolle Sachen drin, aber was ich auch sehr schön finde, wenn man Lust hat, den zu googeln, stehen tolle Geschichten drin, es wird so angerissen, Frederick Tudor.
Erleichtertes Ernten.
Das ist der sogenannte Ice King, das war der King of Ice.
Ja.
Der Mann hat angefangen, das war nachher ein globales Business, der hat von Amerika, ich glaube von irgendwo im Norden, hat der Massachusetts, ich weiß nicht, ich verwechsel das, ich keine Ahnung, hat der halt angefangen, der Boston war wahrscheinlich das, die Shipping-Zentrale oder keine Ahnung. Der hat halt im Norden Eis abgebaut im richtig großen Stil und hatte so angefangen, Isolierungstechnik zu entwickeln, hat das nach Havanna und überall hingeschickt. Das war einer der weltumspannendsten Eisbelieferungskonzerne für 20 Jahre oder 30. Und dann kam der, die Eismaschine.
Früher noch ein Privileg von Königen.
Absolut. Und der Mann, das ist interessant. Also wer sich so ein bisschen, kann mal Google bemühen, da findet man ein paar lustige Artikel auch.
Welche Zeit war das?
1850 oder sowas? 1820? Ach, ich glaube 18, ah nee, hier schon 1806, Entschuldigung.
Ah, nicht schlecht.
Ja, sowas die Zeit. Der hat nach Europa geliefert, der hat nach Afrika geliefert, ich meine, mit Segelschiffen und das Eis war, was, welche Mengen? Welche
der hat Typen? Von ja. Amerika nach Europa ja. Eis geliefert, weil wir in Europa kein Eis haben,
oder genau. Was? Genau, das war ungelogen.
Hätte er es nicht einfach in Finnland abbauen können oder so, oder in Alpen ja. oder keine Ahnung.
Aber es war alles Natureis.
Geil. Also krass, uneffizient, aber geil.
Ja, aber dafür. Und dann noch ein Buch, und das finde ich super.
Das große grüne Buch ohne
Kreis. Ja, es gibt nur, ich habe zwei davon bekommen. Angeblich waren das auch die letzten, weil ich habe es im Internet gefunden, habe ich den Autor angeschrieben und gesagt, der nee, ist ausverkauft. Und dann habe ich ihm irgendwie Stunden, also habe ich ein paar Mal hinterher gehakt. Und ich habe mir dann immer gesagt, okay, zwei habe ich noch.
Ja.
Und ich glaube, er hat 1000 gedruckt oder so. Warte mal, ist er irgendwo drin? Und eins musste ich dann bei diesem Workshop Ueno schenken, weil.
Ja, natürlich.
Ne, war ja klar.
Ice Reducing Tools. Genau.
2007 gedruckt in eigener Auflage. Patentierte Eisreduzierungswerkzeuge und alle Werkzeuge, die es zum Eisbearbeiten gibt.
Ein das könnte auch irgendwie aus alle, so einem Hannibal-Film sein.
Muss ich das mal vorstellen? 330 Seiten in DIN A4, nur über alle Eiswerkzeuge der Welt in Fotos. Unglaublich. Unglaublich, was der Mann, der jetzt einfach durch alle Patentämter in Amerika, ja. Der hat alle Patente rausgesucht für und dann auf eBay noch ein bisschen gesucht und hat mal alles fotografiert. Und jetzt, der ist aber verrückt, dieser Typ. Der heißt, also das Buch kommt von Bob Roger. Das heißt Patented Ice Reducing Tools.
Der Untertitel ist auch wieder geil. Also An Identification Guide for Handheld Picks, Chippers, Crushers and Shakes. Also eher so ein Ornithologiebuch. So, hey, Vögel heimischen Wald erkennen.
Und dieser Robert E. Roger heißt er, richtig?
Ja.
Das ist wahnsinnig, weil der macht immer so, der nimmt sich so ein Thema vor und dann fräst er das weg und dann nimmt
er. Fräst das weg.
Der hat jetzt, ich weiß nicht, man muss auch sagen, der hat so eine ganz schrägen Webseiten und der macht dann so. Plötzlich ist ein anderes Thema dann sein Lieblingsthema, die Bremsscheiben von amerikanischen Gütereisenbahnen aus, also wenn es Freaks gibt, das ist okay. Einer. Der hat mal ein Buch über Eiswerkzeuge verfasst. Sehr, sehr interessant.
Tolles Buch. Das sind jetzt auch nicht irgendwie 300 kleine Seiten, das ist ja jetzt über A4-Format. Und
wirklich interessante, das ist aber mehr Spielerei darum. Wie gesagt, wer sich für Eis interessiert. Was haben wir für zu Hause? Wie gesagt, ja, alles kurz geredet.
Froster, Eiswürfelform.
Würde ich empfehlen. Es gibt auch bei Cocktailien.de, die vertreiben viel was. Es gibt zwei große Anbieter, die einen heißen Cocktail Kingdom.
Mhm.
Die sitzen eigentlich in London und in Amerika mittlerweile zwei Offices, aber ich glaube, die shippen auch nach Deutschland. Aber ich glaube, Cocktailien vertreibt auch für die in Deutschland das Zeug. Und die haben zum Beispiel das Louis Bag. Das ist diese typische, das ist so eine Art, weiß nicht, was für ein Material das ist. Baumwolle? Nee, Quatsch, Baumwolle nicht. Noch Wein? Keine Ahnung. Das ist so ein sehr spezieller Sack. Der ist sehr reißfest.
Ja.
Der ist für Crushed Eis gemacht. Das heißt, man gibt da seine Eiswürfel rein, muss halt einen Gummihammer haben oder eine Bratpfanne.
Für und tolerante Nachbarn.
Und dann tolerante Nachbarn. Ja. Und dann, wenn man mal Crushed Eis braucht für den einen oder anderen Drink. Weil was tatsächlich wichtig ist, ist Verwässerung. Also es gibt Drinks, ne, wo das sehr, ne, fangen wir mit dem Schlimmsten an, Caipirinha.
Ja.
So wie sich das gehört, damit der billige Cachaça auch schmeckt, gehört da sicherlich so ein bisschen der Effekt zu, dass dieses Crushed Ice Flüssigkeit an also abgibt sozusagen. Das ist verwässert, der Drink. Würde ich sagen. Louis Beck wäre dann sozusagen nochmal gucken möchte bei Cocktailien, finde ich ganz interessant.
Ja, der macht diese ganzen Formen eigentlich, glaube ich. Also alle, die wir gesehen haben, haben sie in ähnlichen Variationen. Ist eine ganz gute Anlaufstelle für so einmal Eis eindecken.
Ja. Also für mich in der Bar ist Eis extrem wichtig. Ich glaube, das ist oft das, also ich finde es ganz lustig, ich kriege manchmal so ein Feedback von Gästen, die sagen, Mensch, wir haben den Drink woanders bestellt und eigentlich, das sind noch die gleichen Zutaten, bei euch schmeckt der besser. Ich glaube, das erzählt jeder Stammgast von seiner Lieblingsbar, das ist auch toll, das ist ein Kompliment, so man sollte das jetzt auch nicht überbewerten. Aber ich glaube, bei Eis hat das sehr viel damit zu tun. Wie gesagt, das ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Da legen wir halt ein bisschen Wert drauf. Wir haben mal dieses, es hat sich ja mittlerweile als Standard eigentlich in vielen guten Bars durchgesetzt, dass zum Beispiel das Eis, mit dem wir arbeiten, wie gesagt, das kommt aus der Eismaschine. Dann fällt es in den Vorratsbehälter. Dann, wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir bauen gerade den Ice Room, wir bauen das Le Lion, wir bauen den zweiten Stock. Wir haben uns einen extra Raum gemacht, wo nur Eismaschinen stehen. Mhm. Wahrscheinlich werden es 5 werden, wir haben es gerade nochmal durchgerechnet. und dann haben wir haben uns zum Beispiel bewusst dagegen entschieden, dass wir eine große Eiswürfmaschine kaufen. Wir haben lieber 2 kleine gekauft, auch wenn das, ich sag mal, uneffizienter ist, weil wir wollen kleine Auffangbehälter. Das Problem ist, wenn das Eis zu lange in den Auffangbehältern ist, fängt es an zu schmelzen.
Ja.
Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen sagen wir, müssen wir öfter leer machen. Dafür ist es halt immer noch original groß und dann machen wir es wieder, dann kommt das Eis in den Frosterschrank und wird wieder richtig kalt und geht auf minus, im Moment ist es wieder unten, ist minus 22. Und demnächst entsteht ein Gefrierhaus, das wird so minus 30.
Okay.
Ja.
Und, großes Kaliber.
Ja. Und dann ist es aber zum Beispiel so, der Arbeitsplatz des Bartenders hat auch noch dieses Eisfach unter sich, das heißt, das Eis, was ja in vielen Bars zum Beispiel so, das kommt dann in so einen isolierten Behälter, der unten noch einen Abfluss hat.
Ja.
Aber es bleibt halt nicht, man sieht halt mit der Zeit, es fängt an zu verwässern. Es verliert permanent Temperatur oder gewinnt Temperatur, was wäre physikalisch gerecht. Also, verliert Kälte oder wie?
Ist,
auf jeden Fall, das haben wir zum Beispiel, das ist wichtig, dass man das Eis sozusagen aus dem, mit dem man arbeitet, das ist bis zum, finde ich, für die Art, wie wir Drinks machen,
bis zum letzten Moment.
Bis zum letzten Moment. Ja. Das zum Beispiel, was Jeffrey Morgenthaler in seinem Buch schreibt, ist wahr, wenn er zum Beispiel schreibt, okay, wenn ich mit großen Eisblöcken oder Stücken einen Drink rühre, verwässert der natürlich fast nicht oder sehr wenig oder
klar.
Er sagt zum Beispiel, er macht so eine Mischung von, er hat großes Eis, weil er hat zum Beispiel den Vorteil, dass wir oft mit Cold Draft arbeiten können und das Doppelgrund ergibt dann teilweise Nugget-Eis dazu. Nugget-Eis ist eine Begrifflichkeit, das sind eigentlich so kleine Eisstückchen, aber es ist größer als Crushed Eis. Das heißt, es sind Nuggets, Golden Nuggets, also irgendwie so kleine Brocken, kleine Bälle. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich nehme Cold Draft Würfel und schlag da einmal mit dem Löffel so drauf, dann bricht der in 3-4 Stückchen. Das wäre jetzt technisch gesehen sowas wie Nugget-Eis. Wir haben zum Beispiel von Hoshizaki dann eine, wir haben halt keine richtige Crushed-Eis-Maschine. Das ist in der Regel eher so sehr feines Eis, fast schon Eisschnee. Bei uns sind eher Eisnuggets. Das, was diese Maschine macht, sind eher so kleine Nuggets. Mhm. Finde ich toll, wie Drinks, die dann auf sogenanntes Crushed Eis kommen, weil es bleibt länger kalt oder welchen Julep machen will. Das finde ich ganz wichtig, wenn das Eis zu fein ist und zu vielleicht dann auch schon ein bisschen wässrig, dann wird es mit dem Julep-Effekt nichts. Beim Julep möchte ich ja diesen Effekt erreichen, dass der Eisbecher außen, also der Silberbecher, in dem ich das serviere, am besten schon außen frostet. Und das gelingt eher, wenn man eher so ein Nugget-Eis hat, was nicht zu klein ist. Das ist meine Erfahrung. Also es gibt da vielleicht auch andere Glaubensrichtungen, aber ich bin sehr froh darüber, dass wir von Hoshizaki diese Maschine gefunden haben, die dieses Nugget-Eis macht. Das benutzen wir anstatt Crushed-Eis. Dann, wie gesagt, es gibt diese Abstufung Eiswürfel, Nugget-Eis, Crushed-Eis und dann gibt es noch sowas wie Shaped oder Shaved-Eis. Da nimmt man dann, das ist dann Eis, wirklich Eisschnee, da hat man Eisblöcke und dann gibt es aus diesen alten Werkzeugen, gab es früher so so eine Art, man zieht so hauchdünn Schnee vom fertigen Eisblock. Ein Hobel, das war das Wort, was mir fehlte. Danke. Sieht man extrem selten. Also wenn man jetzt mal so ein richtiges, klassisches... Mich wundert, dass das in Deutschland noch nicht so... Also im Ausland gibt es jetzt ein paar Bar... Also eigentlich ist das Thema Eis. Warum gehe ich in eine Bar? Ich gehe in eine Bar, um ästhetisch zu trinken oder in Gesellschaft.
Ja, sozialer Aspekt ist sicherlich wichtig.
Der Soziale ist wichtig, aber auch dieses Erlebnis. Irgendwie, ich gehe in eine andere Welt. Oder ich, genau.
Dass sie halt Zugriff auf andere Ressourcen haben, dass ich halt zu Hause halt nicht mehr habe.
Ja, wobei, das wird halt immer weniger. Ich glaube, dieses, wie heißt das, dieses Attribut, dass ich gehe in die Bar, nur weil die tolle Auswahl haben. Dieses, da gibt es Sachen, die ich...
Nicht nur die Auswahl, auch gerade beim Thema Eis halt.
Genau.
Als Bar kann ich mir
jetzt aber das meine ich, also diese Exklusivität zu haben, dieses Produkt gibt es nur bei uns.
Ja.
Das ist, ja, das verlieren wir immer mehr. Aufgrund von besserer Verfügbarkeit, Onlinehandel. Dann gibt es natürlich so sowas wie die Raritäten, aber auch da ist es ja in der Regel nicht besonders nur Bars vorbehalten, das zu haben. Klar, wenn man jetzt Sammler ist und sagt, ich habe aber eine ganz tolle Spezialität, dann habe ich was Besonderes. Aber in der Regel gehe ich in die Bar. Also dieser Faktor, ich gehe in die Bar, weil ich da was ganz Besonderes kriege, das fällt immer mehr. Also als Produkt, das finde ich, fällt immer mehr.
Also geht mehr auf die Erfahrung.
Genau. Meiner Meinung nach einmal wegen des sozialen Faktors oder aber wegen dieses Erlebnisses. Da kann ich irgendwie meinen Freunden auch was zeigen. Da ist was ganz Besonderes. Und was mich wundert, ist, dass der Faktor Eis, der ja so auf der Hand ist, noch nicht mehr gespielt wurde in Bars.
Ja, stimmt.
Finde ich tatsächlich, habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, auch schon, wie gesagt, immer der Reihe nach, aber es wäre tatsächlich was, wo ich gerne mal, das, was ich auch konzeptionell gerne mal auffangen würde.
Ja.
Gibt es verschiedene Ideen, das aufzufangen, aber das Thema Eis, finde ich, passt so toll zu einer Bar.
Man muss das Narrativ vielleicht in Deutschland auch erst wieder auf die Agenda bringen. Es ist ja jetzt gerade nicht da.
Ich finde, selbst im Ausland gibt es, also ich mag dieses, was ich total gerne mag, sind diese, in New York und Amerika gibt es so ein paar Bars, die dieses Eisthema mit so einer lässigen Coolness irgendwie, also für mich eine der größten Bars überhaupt, die es mal gab. Das ist jetzt umgezogen 2-3 Mal und sind auch nicht mehr, also früher das Milk and Honey, die ersten 10 Jahre. Und diese alle Bars von dem Sascha Petraske, die er gemacht hat, die haben auch immer so einen Understatement-Fokus auf Eis. Die haben gesagt, das muss immer gut sein. Die haben einfach sehr viel Wert auf Eis gelegt. Und dann kamen ein paar mehr dazu, die das richtig gut gemacht haben. Und das mag ich. Aber da würde ich schon sagen, gibt es ein paar Bars, die das extrem gut machen mit Eis. Das auch so als Tool und auch als so als Hingucker in Szene setzen. Aber ansonsten finde ich ganz, also von den Japanern mal ab, bei denen ist das Natur gegeben. Wundert mich das sehr.
Hatten sie Kultur gegeben?
Kultur, wie auch immer.
Ja, ist komisch.
Weil das ist wirklich ein Faktor, finde ich, der, wie gesagt, das passt fantastisch zusammen. Ich finde Eis und Getränke, es gibt ja auch so ganz unterschiedliche, es gibt ja auch so Menschen, die sagen, sind unsere Liebsten, die am Stellen, ich hätte keinen Drink ohne Eis, könnten wir durchdrehen, ne? Also,
welche Drinks denn ohne Eis? Also,
nein, es gibt ja Leute, die sagen, ich hätte den gern, aber ohne Eis. Da ist man als Barkeeper natürlich so.
Das ist ein halb leeres
Glas. Ich kann das ja verstehen, wenn jemand, ne, es gibt ja gesundheitliche Gründe, man hat Probleme mit dem Magen und so weiter, alles in Ordnung. Aber manchmal ist halt dieses, ja, ich trinke halt, nee, und es gibt ja auch so diese Menschen, die sagen, nee, das kriege ich ja weniger.
Es ändert ja das Geschmacksprofil und du hast so ein halb leeres Glas. Ich meine, du kriegst ja nicht weniger, das ist ja das Ding. Du kriegst halt ein Glas, wo nichts drin ist.
Okay.
Also, ich weiß nicht.
Wo ich dann so denke, manchmal,
schwierig.
Also ganz selten merke ich das so bei Gästen, boah, die tun ganz viel Eis rein. Und ich denke, ja, aber schön, der Drink hat schon 7 Cl harten Alkohol.
Ja.
Was wollen wir denn, soll ich die Flasche gleich so rüberreichen?
Aus dem Petrol. Schon gefrostet.
Ja.
Ja, nee, keine Ahnung. Also, 4 Drinks gehen ja gar nicht ohne Eis. Oder also in der Herstellung musst du sowieso kühlen.
Ja.
Hast du aber so einen kalten Drink.
Ja.
Ob du den jetzt in 10 Minuten warm hast oder nicht, ich weiß nicht.
Nee, ich bin großer. Ich glaube, irgendwie, wie gesagt, Eis ist das Thema, was, glaube ich, die Bar früher besonders gemacht hat. Und für mich irgendwie, wie gesagt, deswegen bin ich auch sehr überlegen, was hier im Le Lion, wie wir das hier, wie gesagt, wir planen gerade. Und
ich sehe dich schon im halben Jahr mit einer Eisblockmaschine hier und dann als Nebenstand.
Ja, das ist im Moment das Problem. Wir haben überlegt, auf den Eisblock, aber das ist nicht so, das haben wir alles durchgespielt.
Ja.
Kosten mal beiseite, aber es hat, also hat uns nicht ganz überzeugt, was so
am Markt ist. Extra Personal für die
Flächensägen. Das ist richtig Fläche, was man braucht.
Ja.
Und dann, aber wir arbeiten.
Aber die kommen nicht auf so ein Fließband raus, oder? Das wäre auch ganz geil.
Es gibt auch, aber also, nee, die ich kenne.
Also eine ganze Fabrikschiene.
Die ich kenne nicht. Ja.
Okay.
Gut, gut. So, Herr Bauer, ich würde mal sagen.
Ja, viel Eis.
Viel Eis um nix. Nee, viel Eis. Wir gehen mal runter. Ich könnte jetzt wieder einen Drink auf einem Stück Eis, nachdem ich meinen Chai Latte hier. Ich würde das mal in die Kategorie, war okay für heute, schön warm und würzig, aber muss ich nicht jeden Tag trinken.
Wie gesagt, gibt es auch ein weniger Süß und kann man natürlich auch als Frappé trinken.
Geeis sozusagen.
Also irgendwer muss ja diese ganze Eiskultur wieder, ne? Bartender und vielleicht brauchen einfach mehr Menschen, die Frappé gut finden.
Also für die Bildungsträger zu Hause, unsere Empfehlung.
Froster.
Ein in Stufe 2, wenn die ersten Flaschen gekauft sind, ein kleiner Frosterschrank.
Ja.
Dann Kontakt zu einer guten Bar aufbauen und jetzt mal nicht den Fokus auf die vielleicht attraktiven Bartender und Bartenderinnen legen, sondern sagen, wer hat denn das beste Eis der Stadt? Das Eis, das ich mag. Da dann mal gelegentlich was abstauben, weil man besonders nett ist und mit Trinkgeld um sich wirft oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Tricks.
Dann kommt man am besten mit so einer großen Kühlbox, also diese Isolierboxen mit Trockeneis.
Die haben die dann zur Not auch noch, oder?
Ja,
für einen kleinen Weg reicht es auch so.
Aber. Ja, naja.
Und dann bei Cocktailien oder woanders Förmchen bestellen für die etwas größeren Eisblöckchen.
Mhm.
Für den Whisky-Service zu Hause. Und mir würde das fast schon reichen.
Ich denke auch. Also,
und dann man hätte man, wie Herr Bauer ja erwähnte, sogar noch Platz in dem eigenen Froster für die gefrosteten Gläser.
Ja,
Das ist aber schon schön. Ne?
Ich würde sagen, diese 200 bis 500 € Investment sehen wir als nahezu zwingend an, um das hier ernsthaft zu Ende zu führen.
Ja, schon. Das muss also sein. Wie gesagt, die Zutaten für die Drinks sind ja relativ leicht zu kriegen, aber das Eis ist dann schon...
Also tatsächlich auch die Zustände, also was wäre wichtig für mich für die Bar? Es wäre das Eis, und dass das gut ist, dann, ich sag mal, die Behältnisse, in denen ich mixe oder mit den tollen Tools oder so, ist alles nicht so wichtig. Kann wichtig sein, aber das Entscheidende finde ich, wenn man sagt, was ist das Wichtigste, was brauchst du für den perfekten Drink? Gutes Eis.
Ja.
Was, ganz andere Sachen, was auch eindeutig so, dann nicht den Geruch von Fischstäbchen hat oder was sonst noch in dem Frosthaufen liegt.
Ja, also vielleicht sollte man wirklich das eigene Eisfach und gelegentlich mal die anderen Dinge auch dann entsorgen, wenn sie anfangen zu riechen. Ja,
zur Not in der Tupperdose, aber es übernimmt mit der Zeit
vor. Ja. Oder so ein Gefrierbeutel halt nochmal einpacken, das geht ja auch.
Was, ja. Wie gesagt, das wäre der Anfängerschritt, aber Stufe 2 ist eindeutig der eigene
Eisschrank. Der eigene Eisschrank,
nur für Eis. Wir freuen uns auf Bilder vom eigenen Eisschrank.
Und Rezensionen von Eiswürfelformen.
Genau, wir haben Rezensionen von Eiswürfelformen. Wir können noch mal ein bisschen was in die Shownotes, machen wir das?
Ja, machen
wir. Sagen, was wir machen, wir sagen eigentlich immer. Ich gucke da nicht drauf.
Natürlich.
Ich finde das nur im iTunes-Store.
Das ist auch so, wo ich den meisten Aufwand reinstecke.
Sehr angenehm, Herr Bauer. Also all fame to Mr. Bauer an dieser Stelle. Und
das Ding sieht total lustig aus.
Okay, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf Bilder vom eigenen Froster-Kühlschrank oder von Eiswürfelformen, Empfehlungen, wie das
zu Hause macht.
Wir würden uns, also ich würde tatsächlich mal interessieren, mich würde interessieren, wie das so gemacht wird. Also ja. Wer zu Hause mixt, wie ist der Plan? Wie
eist ihr Dinge?
Genau, wie ist das Verfahren? Ich würde das gerne, ich kenne das nur mit, meins ist teuer, aber ich mach's auch, ich mach's gewerblich. Also deswegen, das ist so, ich kann dann immer hier was räubern für zu Hause, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich kann aber die schönen Bälle aus dem Boilerman klauen und so.
Ich muss gerade an Mr. Freeze denken.
Wer ist denn Mr. Freeze?
Das war irgend so ein Batman-Villain, aber ich dachte jetzt, dann dachte ich weiter, dass es so viele Superhelden oder Antihelden gibt, die irgendwelche Eiskräfte haben und die dann alle natürlich ultimativ, keine Ahnung, Weltherrschaft anstreben und dann natürlich scheitern. Wenn die einfach eine gute Bar aufmachen würden, die hätten so einen Wettbewerbsvorteil.
Wow. So weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Ich dachte, das ist irgendwann, wenn die Franchise ausrutscht, dann
falls X-Men. Sie sozusagen Superheld auf dem Abstand mit Freezer. Wir müssen Job reden. Gesehen. Ich habe da große Business-Konzepte, die mir gerade. Genau. Also, wenn das mit dem Superstar-Universum, Superhelden-Ding wird, dann. Ich habe Ideen, was das Bar-Business revolutionieren
wird. Kriminalität bekämpfen oder die geilsten Eis auf der Welt machen.
Also, wenn ich jemanden hätte, der mit der Hand was wegfriert, dann würde ich eine große Fläche in der Innenstadt mieten. Egal, was die Miete ist, das kriegen wir voll. Ja.
Ich kenne Leute, die haben sehr kalte Hände, aber nicht so kalt. Naja.
Egal.
Ja, also, werte Bildungstrinker.
Du merkst schon, wir haben so eine gewisse Lässigkeit. Wir hängen hier ab und heute wird ein bisschen gefaselt. Ne?
Ja. Oh mein Gott, das wäre ein Laber-Podcast.
Ich werde dem entgegenwirken, aber heute fehlte mir die Stärke.
Das zu tun. Ich werde das einfach mit einem dieser 2 Milliarden Werkzeuge, die wir eben gesehen haben, wegschneiden. So, oder wegpickeln oder stimmt. Wegschrauben, genau. Oder wegsägen. Oder
hier, dem scharfen Ueno-Messer. Mach den mal kurz.
Oh.
Also ich, für die Nachwelt, wir sind jetzt so bei 1 Stunde 31 auf diesem Gerät, die ersten 5 Minuten 10 nicht.
Ja, eher so 10.
10. Wir werden dann nachher sehen, auf was Herr Bauer diesen Podcast runtergepickelt hat. Also wenn er so bei 40 Minuten ist, dann würde ich sagen, hast du ein Meisterwerk geschaffen.
Sprechpausen, niemand braucht Sprechpausen.
Genau, aber nicht wieder auf 1,2.
Nein.
Gut.
Nein.
Herr Bauer neigt dazu, meine Stimme schneller zu machen.
Als immer.
Nein.
Also, du bist Trinker, ich kann empfehlen, das mal so 1,5-fache Geschwindigkeit anzuhören, das klingt sehr lustig.
Ja, aber nicht
für das würden die Chipmunks über Alkohol reden, das ist super.
Okay, das freut mich. Dann machen wir 1,5, sind wir schneller durch. Und ja. Wir freuen uns, und ich würde mich gerne, also wir freuen uns auch über, wie gesagt, über diese Lobes-E-Mails, aber das wollen wir gleich sagen, ich meine, da wo man sagt, wir würden gerne mal, sprecht doch mal darüber, ich fand es interessant mal zu hören, ja. Macht mal Eis.
Kommentiert mehr Dinge oder macht andere Podcasts, wo ihr antwortet oder Blogposts oder was es alles gibt in diesem
Internet hier. Genau, in diesem Internet. In diesem Sinne würde ich sagen, mit einem Glas Wasser.
Naja.
Das sehe ich nochmal. Der guten Tradition wegen.
Ja.
Tschüss.
Ja. Bis demnächst. Cheerio.